Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM 102.6% Music.
Willkommen zur großen FreeFM-Diskussionsrunde zur Europawahl 2024, die am kommenden Sonntag, am 9. Juni, stattfinden wird. Wer in den letzten Wochen des Öfteren Radio FreeFM auf der 102,6 eingeschaltet hat, wird in unseren Plattformen viele politisch geprägte Sendungen gehört haben. Diese widmeten sich den Kandidatinnen und Kandidaten der verschiedenen Listen für die Kommunalwahl in Ulm, die für uns als lokalen Radiosender natürlich auch von großer Bedeutung ist. Da am kommenden Sonntag aber ein waschechter Superwahlsonntag für alle Ulmerinnen und Ulmer da draußen ansteht, geht es in der heutigen Sendung am Sonntag in der Lokalzeit um die große andere Wahl der kommenden Woche. Um ein paar Zahlen zur Europawahl gleich vorneweg loszuwerden: Wahlberechtigt sind in Deutschland 64,9 Millionen Personen, darunter auch 4,8 Millionen ErstwählerInnen, da aufgrund des neuen Europawahlgesetzes nun auch alle BürgerInnen ab 16 Jahren mitwählen dürfen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aus Deutschland werden 96 Kandidaten in das neue Europaparlament gewählt. Das sind zahlenmäßig mehr als von jedem anderen Land der EU. Und das auf eine Amtszeit von 5 Jahren. Das heißt, im Jahr 2029 stehen die nächsten Wahlen an. So, und jetzt kommen wir zu den Kandidierenden und Parteivertretern. Heute bei uns im Studio, denn sonst hätten wir keine tolle Diskussionsrunde natürlich. Die Spitzenkandidatin Anja Hirschel der Piraten Ulm, Steffen Reik von der SPD Ulm und Ann-Kathrin Müller von der CDU Reutlingen, die heute als Vertretung für Norbert Linz ihren Weg nach Ulm gefunden hat. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 oder wahlweise auch im Internet-Livestream. Wir begrüßen euch zu einer besonderen Sendung heute am Sonntagvormittag. In genau einer Woche ist es soweit, die Europawahl steht an. Drei Kandidatinnen sind bei uns im Studio und werden sich die besonders fiesen Fragen unserer Free FM-Redaktion widmen. Lebhaft und sehr lokal moderiert heute Abend von mir und meinem Kollegen Matthias Glas. Ich bin Eva Straub. Hallo.
Grüß euch, guten Morgen.
Wir verraten euch auch gleich, wie das Ganze funktioniert, wie die Diskussionsrunde abläuft. Wir haben ein paar Regeln und den ein oder anderen Twist in unsere Sendung eingebaut, wollen euch aber vorerst noch die KandidatInnen der heutigen Runde vorstellen.
Ja, Anja Hirschel von den Piraten Ulm ist dieses Jahr zusammen mit Marcel Kolaja aus Tschechien Spitzenkandidatin der Piratenpartei. Die 42-Jährige wurde in Ulm geboren und studierte hier ebenso an der Technischen Hochschule Ulm. Sie ist staatlich geprüfte Datenschutzbeauftragte und aktuell Stadträtin in Ulm. Kennt man sie vielleicht auch von. Frau Hirschel, herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein Mikrofon weiter steht oder sitzt heute Ann-Kathrin Müller von der CDU aus Reutlingen. Die 46-Jährige, geboren in Reutlingen und heute wohnhaft in Frohnstetten, arbeitet als Realschuldirektorin. Sie war lange stellvertretende Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverbands Reutlingen. Im Mai des vergangenen Jahres wurde veröffentlicht, dass Frau Müller als Zweitkandidatin für Norbert Linz auf Listenplatz 4b der CDU Baden-Württemberg bei der Europawahl an den Start geht. Frau Müller, wir begrüßen auch Sie. Herzlich willkommen hier im Ulmer Büchsenstade.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Darüber hinaus heute in unserer Runde Steffen Reik von der SPD Ulm. Reik wurde 1983 in Stuttgart geboren und schloss sein BWL-Studium an der Universität Mannheim ab. Seit 2020 ist er selbst Professor für BWL und Leiter des Startup-Centers an der TH Ulm. Der 40-Jährige tritt in diesem Jahr für die SPD Südwürttemberg zur Europawahl an. Herzlich willkommen vor dem Mikrofon, Steffen Reik.
Dankeschön, guten Morgen.
So viel der Vorrede, gleich geht's ans Eingemachte. Aber erst haben wir noch einen kleinen Twist. Der Matthias steht hier neben mir mit einem Würfelbrett und einem großen Holzwürfel. Ja, hau mal ein bisschen dagegen, dann hört man den vielleicht ein bisschen.
Das wird man auch nachher noch ein paar Mal hören wahrscheinlich. Ja, nicht wundern, wenn es klackert.
Wir wollen uns in der heutigen Diskussionsrunde nämlich durch 7 Themengebiete bewegen. Und diese sind sehr bedeutsam für die Europawahl in diesem Jahr. Und damit, wer die gestellte Frage zu dem Themenblock als erstes beantworten darf, entscheiden jetzt nicht wir zwei willkürlich, sondern wir haben einen Würfel, 6 Seiten, 3 Kandidaten, also jeder von ihnen hat 2 Seiten. Und wir werden nach jeder Frage den Würfel einmal werfen, um zu schauen, wer als erstes loslegen darf. Danach können sich natürlich alle anderen auch frei äußern und ihr Statement abgeben. So, und zum Warmwerden probieren wir das Ganze doch mal aus. Schwing doch gerne den Würfel, wir haben eine leichte Aufgabe für Sie, und zwar: Wann haben Sie zuletzt Free FM gehört oder haben Sie eine Verbindung zu Radio Free FM.
Die Frage geht an Frau Hirschl.
Zuletzt Radio Free FM gehört, habe ich tatsächlich gestern. Ich habe eine nähere Verbindung zu Radio Free FM, dass ich da schon öfters bei der Plattformsendung war, wo gewisse Themengebiete angesprochen wurden. Wir haben zum Beispiel über die Chatkontrolle gesprochen oder mit unserem Abgeordneten Dr. Patrick Breyer bei der letzten Wahl. Bin immer wieder sehr, sehr gerne hier und freue mich auch heute dabei sein zu dürfen.
Die Freude ist ganz unsererseits. Herzlichen Dank. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ich gebe die Frage dann eins weiter an Herrn Steffen Reik.
Ja, ich habe tatsächlich auch diese Woche schon reingehört. Letztes Mal war ich auch bei der Plattform zu Gast, da ging es um das Thema Startups. Und genau, ich freue mich, dass es sowas wie FreeFM in Ulm gibt und ja, finde es klasse, dass ihr das macht. Und freue mich auch, dass es auch so viele Zuhörerinnen und Zuhörer trifft.
Vielen Dank auch dafür das Statement. Dann, Frau Müller, Sie dürfen einen Abschluss machen in dieser Runde.
Ja, ich habe tatsächlich heute Morgen auf der Fahrt hierher zum letzten Mal Ihren Sender gehört. Das hängt auch damit zusammen, dass ich auf der Fahrt hierher erstmal gesucht habe, ab wann wir den erreichen können. Aber ich finde es total toll, dass es hier in Ulm einen so jung, dynamischen, freien Sender gibt. Also herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen Dank dafür. Ja, die Würfelei funktioniert. Die Fragen, die Antworten funktioniert auch. So viel zum Warmwerden. Herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir starten dann auch direkt ins harte politische Geschäft. Nicht wundern, wir moderieren heute vielleicht etwas härter als sonst, weil wir haben immer ein Zeitproblem bei politischen Sendungen. Aber auch ganz normal, da nicht wundern. Ja, EU-Politik betrifft, ich würde sagen, das komplette politische Spektrum, das wir auch aus der Bundespolitik kennen, annähernd zumindest. EU-Politik wird ja oft so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Also man weiß gar nicht, wie viel von der EU-Politik uns tagtäglich auch betrifft. Und vielleicht können wir das durch unsere Themenblöcke, die wir haben, so ein bisschen beleuchten, auch ein bisschen Bewusstsein auch dafür schaffen, wo das denn in unser tagtägliches Leben überall reinspielt. Denn ja, das Spektrum ist sehr, sehr breit gefächert, wie gesagt, annähernd so, wie man es von der Bundespolitik auch kennt. Wir starten heute mit dem Block Klima und Umwelt. Die letzte Generation hat in den letzten Monaten des Öfteren mit ihren Demonstrationen und medienwirksamen Auftritten auf den dringlichen Handlungszwang der Politik in Bezug auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Darum unsere Frage in die Runde. Wie sehen denn Ihre Pläne in Bezug auf das Klima und die Umwelt für Europa aus? Die Frage geht an Frau Hirschl erneut zu Wurst.
Okay, schon wieder Würfelglück. Also ich bin tatsächlich am Freitag in Darmstadt gewesen zu einer großen Klimademo. Und dort haben wir unser Programm vorgestellt, wie wir es schaffen möchten, dass wir das Klima weiterhin so, sag ich mal, beeinflussen, dass der Planet länger lebensfähig auch für uns Menschen bleibt. Ich denke, wir haben jetzt nicht die Zeit, das Ganze durchzugehen. Das war eine Rede von über 20 Minuten. Letztlich geht es uns darum, dass wir uns bewusst werden, dass die EU Vorgaben machen kann, die Unternehmen dazu bringt, gewisse Regeln einzuhalten. Das bedeutet, dass jede Firma nicht nur dem Preisdruck quasi immer nachgeben kann und muss, sondern tatsächlich, es gibt einfach eine Regel, die für alle gilt. Das bedeutet dann auch für Firmen, die aus dem Ausland hier ihre Geschäfte machen, die müssen dann auch auf unsere Umweltstandards achten und natürlich ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln und so weiter. Und da ist eben die EU, sage ich mal, in der Pflicht, aber auch in der Fähigkeit, sowas zu bestimmen, weil nur dann können wir sagen, es funktioniert. Denn wenn wir nur lokal kleine Dinge tun, ist das auch sehr, sehr wertvoll. Aber wir brauchen wirklich den großen Wurf. Und da geht's los mit Wasserschutz, mit Bodenschutz, mit der Tierhaltung, mit dem Verbot von bestimmten Pestiziden, von der Förderung des Umbaus unserer Landwirtschaft auf eine nachhaltige. Das sind so viele Themen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass die EU da die Möglichkeit hat, wirklich mal was richtig, richtig Großes zu bewegen.
Also das Große und Ganze nehme ich hier mit. Frau Müller, schließen Sie gerne an Ihrem Statement.
Also ich möchte mich meiner Vorrednerin in großen Teilen anschließen. Ich möchte allerdings auch betonen, dass wir bei allen Zielen, die wir haben und die unheimlich wichtig sind, wir müssen die Menschen mitnehmen. Und wir dürfen diese Politik nicht über die Köpfe der Menschen hinweg machen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass von Seiten der EU natürlich die Zielvorgaben kommen. Aber der Weg dorthin, finde ich, den sollten wir innovationsoffen, den sollten wir technologieoffen gestalten.
Vielen Dank auch für diese Aussage. Herr Reik, gerne.
Ja, der Klimaschutz ist definitiv ein zentrales Thema bei der SPD. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir sind leider schon viel zu spät dran, aber da als Gesellschaft das angehen. Ich stimme, weil wir ja über Europa heute reden, mit dem Green Deal da auch total zu. Das ist ein großer Wurf, der es wirklich gut angeht. Da steht die SPD voll dahinter. Der regelt vielleicht an mancher Stelle manche Sachen zu viel, aber er ist trotzdem den wir brauchen. Und ohne so ein Gesamtpaket schaffen wir das Ziel nicht. Ja? Und deswegen müssen wir da Leistung bringen und uns anstrengen und die Transformation schaffen. Die Transformation ist dann eine Herausforderung für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und da muss man die Menschen mitnehmen, da muss man aber auch unterstützen, auch von staatlicher Seite, dass Unternehmen diese Transformation schaffen und die Menschen auch. Wenig Menschen haben was gegen eine Wärmepumpe, aber es muss halt irgendwie möglich sein, die zu finanzieren und so Themen. Und Unternehmen braucht auch Investitionen, um einen Übergang zu schaffen in eine CO2-arme oder neutrale Produktion.
Sie haben jetzt den European Green Deal angesprochen. Der sieht ja vor, dass bis 2050 die Treibhausgasemissionen der EU auf netto null heruntergefahren werden sollen. Sie sieht auch vor, oder er sieht auch vor, der European Green Deal, dass die Ausgaben für Klimaschutz sukzessive steigen sollen in der EU auch. Halten Sie das denn für ausreichend oder würden Sie an dieser Politik etwas verändern? Soll es schneller gehen, langsamer gehen? Wir haben gehört, Menschen mitnehmen natürlich. Was würden Sie, wenn Sie ins EU-Parlament gewählt würden, denn daran ändern oder verbessern wollen? Gerne auch diesmal direkt Herr Reik gerufen.
Ja, sehr gerne. Also der Punkt ist, die EU kann sich theoretisch auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Alleine, wir werden den Klimawandel nicht aufhalten. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Ist es ausreichend? Noch nicht. Aber ich sehe, dass wir auch ein Spannungsfeld haben, dass wir den Leuten möglicherweise zu viel zumuten und auch den Unternehmen zu viel zumuten. Das heißt, ich halte den European Green Deal, so wie er jetzt ist, für einen gelungenen Kompromiss, der tatsächlich einerseits die Ziele voraussichtlich gut erreicht, andererseits aber auch versucht, nicht zu viel Last auf Unternehmen und der Gesellschaft zu lassen. Mehr wäre wünschenswert, genauso wie beim Thema wie beispielsweise Entwicklungshilfe oder anderen Punkten. Aber das muss vermittelbar bleiben und wir haben jetzt leider schon, sehe ich, und kriegt man ja auch mit, Schwierigkeiten, die Politik so zu vermitteln. Und ja, vor dem Hintergrund, inhaltlich wäre mir mehr lieber, gesellschaftlich sehe ich, ist das, glaube ich, gerade mit das Maximale, was wir erreichen können.
Ich habe schon gesehen, die Kolleginnen haben wild mitgeschrieben. Äußern Sie sich gerne zu den Ausführungen von Herrn Reik.
Also ich stimme dem Herrn Reik total zu. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir die Menschen und auch die Wirtschaft nicht überfordern. Wir müssen eine gute Balance finden und vor allem muss unser Vorgehen in der EU für andere außereuropäische Staaten ja auch attraktiv sein. Das heißt, man muss sehen, dass es funktioniert. Nur dann werden wir diese Vorbildfunktion, die wir ja gerne wahrnehmen wollen, auch wirklich zum Ziel bringen. Also bin da total bei Herrn Reik.
Ja, Frau Hirscher, schließen Sie gerne an.
Ja, als ich bei der IHK war, beim Podium, hieß es tatsächlich aus Seiten der Wirtschaft, fordern Sie uns ruhig. Das fand ich ganz spannend, weil es ja immer vor der Überforderung der Wirtschaft gewarnt wird. Das bedeutet, die Wirtschaft ist auch willig, etwas zu tun, aber nur, wenn sie sich auf, sag ich mal, Regeln verlassen kann und dann auch weiß, dass die Investitionen auf Dauer sinnvoll sind. Nicht, dass eine Firma Großinvestitionen in Umweltschutz macht und eine andere tut es eben nicht und hat später einen Wettbewerbsvorteil. Das fand ich ganz spannend eigentlich. Im Prinzip geht es mir darum, dass wir nicht nur den Green Deal betrachten, sondern auch alles, was dranhängt, also auch das Lieferkettengesetz. Das bringt uns nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Resilienz an der Versorgung für die ganzen Menschen, was ja auch sehr wichtig ist, wenn wir zum Beispiel an Medikamente oder sowas denken. Und Dinge wie der Zertifikatehandel, die im Green Deal drin sind, muss ich sagen, sind definitiv kein Dauerzustand. Es ist jetzt mal die Möglichkeit, die Transformation einfach anzustoßen. Aber letztlich dauerhaft wird es nur funktionieren, wenn wir auch die Forschung und Ähnliches stark unterstützen. Und das würde ich gern verstärken.
Und vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu dieser Frage. Ich würde den Punkt jetzt einfach mal so stehen lassen und zu einem anderen noch großen Thema, was den Klima- und Umweltteil unserer Sendung heute angeht. Denn es wird in der nächsten Amtszeit des Europaparlaments ja auch die Frage gestellt werden mit der Atomkraft. Also die Freien Radios haben ja so eine Vergangenheit. Wir haben wir sind eigentlich aus der Anti-Atomkraft-Bewegung entstanden. Deshalb hier natürlich der Anknüpfpunkt. Wie stehen Sie zu der Einstufung der Atomkraft als eine nachhaltige Energiequelle für die Zukunft? Der Würfel rollt. Frau Müller.
Also, das ist eine sehr komplexe Frage. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben in der Atomkraft jetzt weniger CO2-Ausstoß als jetzt in Kohlekraftwerken. Ja. Die Frage ist natürlich immer, wie gehen wir mit Atomkraft auf lange Sicht um. Und auch da würde ich mir sehr wünschen, wenn wir an der Stelle offener wären für neue Entwicklungen, wenn wir technologieoffener wären, wenn wir wirklich Menschen in der Forschung arbeiten ließen und einfach schauen, was dabei rauskommt. Denn wir grenzen uns ja total ein. Und natürlich, also ich bin kein Atomkraftbefürworter, aber die Frage ist natürlich, woher kommt unser Strom? Und nur weil wir in Deutschland jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, heißt es ja nicht, dass wir keinen Atomstrom mehr haben, sondern wir haben den Atomstrom eben jetzt aus anderen Ländern. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob das unsere Zukunft sein soll, denn teilweise die Atomkraftwerke, aus denen wir heute Strom beziehen, sind sicherlich vom Standard her nicht dementsprechend, wie Atomkraftwerke es in Deutschland waren. Also ist es für mich immer so ein bisschen eine Scheindiskussion, so nach dem Motto, wenn wir es nicht sehen, findet es nicht statt. So dürfen wir natürlich nicht handeln innerhalb der EU.
Vielen Dank für Ihre Aussagen dazu. Herr Reik, Sie können gerne.
Ja, gerne. Ich hab eine recht klare Meinung dazu. Für mich ist Atomkraft überhaupt nicht nachhaltig. Allein, weil wir zum Beispiel ja nicht wissen, was mit dem Müll geschehen soll, der dort produziert wird. Und wir haben immer noch kein Endlager und irgendwas anderes und belasten Generationen dort auf sehr, sehr lange Sicht. Das Problem ist natürlich in der Stromerzeugung ein bisschen komplexer. Da geht es um Grundlast, um Spitzenlast. Wir haben Atomkraftwerke, die Grundlast liefern. Deswegen gehe ich auch nicht mit, dass wir sagen, wir importieren jetzt ganz viel Atomstrom, weil wir importieren wirklich an ganz ausgewählten Zeitpunkten wenig Atomstrom. Und decken inzwischen wirklich den Großteil oder einen viel, 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 viel größeren Teil über regenerative Energien ab. Jetzt ist es so, es scheint nicht immer die Sonne und der Wind weht auch nicht immer, das ist uns allen klar. Die Frage ist, wie kann das langfristig aussehen? Ich bin da auch nicht für eine freie Technologieoffenheit, wie es jetzt die Vorrednerin gesagt hat, weil wir müssen schon irgendwie gerade bei der Energieversorgung klar machen, was ist uns wichtig und wo wollen wir hin. Und wir haben das Ziel, und das finde ich sehr toll, dass wir über Wasserstoff ganz viel regeln können. Jetzt sind wir aber im Moment noch nicht da, dass es technisch alles Sinn ergibt und oder noch nicht so möglich ist. Das heißt, wir müssen irgendwo die Zeit bis dahin überbrücken. Weil durch Wasserstoff können wir zum Beispiel kurzzeitig diese Spitzenlast erbringen, die uns das ermöglicht, zu manchen Zeiten mehr Strom oder weniger Strom zu produzieren, was aktuell die Gaskraftwerke machen. Im Moment sind wir deswegen von Gas abhängig. Das haben wir auch gemerkt, der Strompreis ist hochgegangen, als die Gaspreise in die Höhe sind. Um es jetzt nicht allzu lang zu machen, die Brückentechnologie Atomkraft, ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass Deutschland den Ausstieg geschafft hat und ich sag mal, die Brücken hinter sich eingerissen hat und voll auf erneuerbare Energien setzt. Das bringt uns langfristig sehr, sehr viel. Das gibt's umsonst. Wir können selber auf eine dezentrale Energieversorgung setzen. Ich habe auch ein Balkonkraftwerk zu Hause. Das wird hier in Ulm sogar gefördert, wenn man das macht. Mir macht es total Spaß. Und die Leute, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, erzählen mir, selbst wenn sie vorher noch nicht so großartig begeistert war, wie freudig sie immer auf das Handy gucken und sehen, wie viel Strom sie jetzt heute schon wieder produziert haben. Das ist eine tolle Sache. Und ja, ich finde, wir gehen da einen richtigen Weg, der fairerweise nicht leicht war und oft beeinflusst ist, und das ist der letzte Punkt, von den Leuten, die sagen, Atomkraftwerke, wir brauchen sogar neue, ja, was totaler Quatsch ist, weil die auch gerade keinen Stromerzeuger mehr brauchen will und weil die Kosten, die werden künstlich kleingerechnet, wenn man die ganze Entsorgung und den Betrieb und den Abriss und die Versicherung von Atomkraftwerken mit berücksichtigen würde. Dann sind die Kosten viel, viel höher als bei regenerativem Strom. Und jetzt habe ich versucht, dieses komplexe Thema zumindest aus meiner Sicht einigermaßen darzustellen.
Ich finde das richtig klasse zusammengefasst. Das heißt wirklich Daten und Fakten, da kann ich diesen Teil nämlich schon weglassen. Das ist super klasse, weil in der Gesamtschau ist Atomkraft nicht nachhaltig. Punkt. Die Kosten werden letztlich auf die gesamte Gesellschaft umgelegt. Wir zahlen den Stromkonzernen, die auf Atomkraft setzen, letztlich die Gewinne. Und das kann es auf Dauer nicht sein, weil wir haben den Atommüll, der muss irgendwo hin. Das ist einfach ein Dauerkosten, die uns dann nie wieder loslassen. Und mir kann keiner erzählen, dass er happy wäre, wenn es morgen hieße, hey, Ulm ist eine total tolle Gegend mit wunderschöner Erde, wo man buddeln könnte für Dinge. Also das können wir nicht wollen. Und Fusion, ja, Forschung auf jeden Fall, aber das wird heute nicht funktionieren, wird auch morgen noch nicht funktionieren. Das heißt, das kann höchstens langfristig mal irgendwann ein Thema sein. Unser Problematik ist, wir haben keine Trassen, Bayern wird gerne blockiert, wir haben noch keine so dezentralen Systeme, dass es funktioniert, das heißt, dort müssen wir ausbauen und Es gibt ja schöne Möglichkeiten, dass unsere Landwirte zum Beispiel eine Doppelnutzung machen. Dass sie nicht nur landwirtschaftliche Produkte herstellen, sondern ihre Felder auch teilweise mit Photovoltaik ausstatten. Viele Gemüsesorten gedeihen sogar besser unter der Photovoltaik. Viele Schafe lieben das, diesen Schutz, den sie drüber haben. Das heißt, einfach mal neu denken und breiter denken. Und Ulm tut ja schon viel. Wir haben Fernwärme ausgebaut, wir haben die Pufferspeicherforschung hier. Und da ist übrigens auch die EU diejenige, die dafür Gelder bereitgestellt hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese neue Batterieforschung, was wir da sehen, durften, mit diesen tollen Kohlebatterien, die vielleicht nicht altern, die viel leichter sind, die man nicht mehr getrennt im Auto haben muss oder in der sonstigen Maschine, sondern aufdampfen kann, dann gibt mir das wirklich Hoffnung, dass wir zeitnah die Energie so speichern können, dass wir die gesamten Übergangstechnologien restlos abschalten können.
Vielen Dank für Ihre Statements und Einschätzungen zu diesem ja sehr komplexen Thema. Wir schließen damit den großen Themen, die Bereich Klima und Umwelt ab, machen jetzt unsere erste Musikpause und magst du was dazu sagen zum Song?
Wir hören Chaise Longue von Wet Leg und hören uns dann gleich wieder nach diesem Stück Musik zur politischen Diskussion zur Europawahl mit drei Kandidierenden für das Abgeordnetenamt dort in Straßburg und auch Brüssel. Bis dahin.
Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer da draußen zur heutigen Diskussionsrunde zur Europawahl in der Lokalzeit auf Radio Free FM am heutigen Sonntagmorgen. Wir sind gerade eben in die Diskussionsrunde reingestartet, haben schon den großen Themenpunkt Klima und Umwelt durchdiskutiert und widmen uns jetzt einem weiteren großen Punkt, der die europäische Wahl in der kommenden Woche am Sonntag betrifft, und zwar den Punkt Migration und Asyl. In den letzten Jahren war die Europäische Union immer öfter mit dem Thema Migration und Asyl konfrontiert. Das Wort Flüchtlingskrise hat einen Stammplatz auf den Titelblättern der Tageszeitungen. Welche Lösungen führen aus der Krise? Und dazu die erste Frage: Soll die Europäische Union eine eigene Seenotrettungskampagne beginnen? Und der Würfel rollt zur Beantwortung dieser Frage. Frau Hirschel.
Also das mit der Seenotrettung haben wir sehr, sehr intensiv bei uns diskutiert. Wir hatten sowohl Pro als auch Contra gefunden, weil wir finden, natürlich dürfen keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken, nur weil sie auf der Flucht sind vor furchtbarem Krieg und ein besseres Leben sich erhoffen. Gleichzeitig ist es natürlich die Sache zu sagen, einfach nur eine Seenotrettung aufzubauen und Schiffe durch die Gegend fahren zu lassen, ohne die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern, ist auch nicht zielführend, weil dann bringt's nichts. Das heißt, es wäre viel sinnvoller zu sagen, ja, wir unterstützen die Seenotrettung intensiv, wir unterstützen aber auch die ganzen Hilfsprojekte dann an Land und vor allem sorgen wir dafür, dass die Seenotrettung endlich wieder den Status bekommt, der ihr schon längst zusteht. Sie darf in keinem Fall kriminalisiert werden. Weil ich finde es so furchtbar, wenn es heißt, ja, ihr habt Menschen rausgezogen. Und da ist es völlig egal, woher der Mensch kommt und warum er im Wasser landet. Ein Mensch, der ertrinkt, ist zu retten und es ist immer richtig. Und dann, wenn diejenigen sicher an Land gebracht sind, dann kann man immer noch schauen, wie man sie versorgen kann. Und das ist bei uns der allerwichtigste Punkt hier. Keine Menschen sollen mehr ertrinken müssen.
Ja, klare Aussage. Vielen Dank. Herr Reik, Sie können sich gerne...
Also insgesamt halte ich das für das schwierigste Thema, glaube ich, von allen, die wir diskutieren können zu Europa. Bei Seenotrettung habe ich auch eine klare Meinung. Das darf auf keinen Fall kriminalisiert werden. Das gehe ich mit meiner Vorrednerin voll überein. Gleichzeitig sehe ich ein Problem, wenn wir jetzt komplett helfen, also einen Schritt weiter gedacht, also es darf so, wie es aktuell ist, darf es nicht sein, Punkt. Wenn wir jetzt eine komplette Seenotrettung aufbauen und jeden, der sich in ein Boot setzt, sofort abholen und nach Europa bringen, führt das dazu, dass noch mehr Leute ins Boot gehen. Das ist eigentlich auch, da müssen wir uns auch überlegen, ob das die Lösung sein kann. Wir sollten versuchen, diesen Grundzustand, dass Menschen bewusst ihren Tod in Kauf nehmen, um nach Europa zu kommen und übers Mittelmeer gehen und viel Geld an Schleuse bezahlen. Dieses Grundthema müssen wir so lösen, dass es gar nicht dazu kommt, dass die in das Boot einsteigen. Das heißt, da müssen wir vor Ort tätig sein, da müssen wir vor Ort was machen, sodass es einfach, dass die merken, okay, ich werde gerettet, mir passiert nichts, wenn ich ins Boot einsteige, aber ich erreiche auch nicht mein Ziel, nach Europa zu kommen, denn ansonsten macht es wirklich jeder und dann haben wir noch mehr Schleuse und haben noch mehr Leute, die das wagen. Das ist zumindest in dem Aspekt meine Einschätzung. Aber es darf kein Mensch im Mittelmeer ertrinken. Das ist ein absolut unhaltbarer Zustand.
Frau Müller, Machen Sie gerne den Abschluss in dieser, zu dieser
Frage. Ich bin total d'accord mit meinen Vorrednern und niemand von uns möchte Menschen im Mittelmeer ertrinken sehen. Und die Zahlen sind ja wirklich erschreckend. Und genauso möchte ich es differenziert betrachtet sehen wie mein Vorredner. Wir müssen die Sachen ja immer zu Ende denken. Wenn wir jetzt groß angelegt Seenot tatsächlich im Mittelmeer installieren, ist die Frage, ob das nicht noch mehr Anreize bietet, dass Menschen sich in riskante Situationen begeben. Also für mich liegt das Ziel vielmehr daran, dass wir mit Transitländern Abkommen schließen. Das heißt, wir müssen wirklich sehen, dass Menschen gar nicht erst in die Situation kommen, dass sie sich in ein, also wenn man manchmal die Bilder von den Booten sieht, da würden wir ja nicht mehr über den Bodensee fahren, ne, geschweige denn übers Mittelmeer. Und das sind ja keine Zustände. Das heißt, wir müssen verhindern, dass Menschen in eine solche Situation kommen, dass sie ihr Leben riskieren auf dem Mittelmeer. Mehr.
Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex ist ja auch oft in die Kritik geraten wegen illegaler Pushbacks an den EU-Außengrenzen auf dem Mittelmeer, beispielsweise an den Grenzen zu, von Griechenland zur Türkei. Wie sind denn diese, man kann sie eigentlich schon Menschenrechtsverletzungen nennen, einzuordnen aus EU-Sicht? Es ist ja im Prinzip ein offenes Geheimnis, dass das stattfindet. Wie schätzen Sie das ein, beziehungsweise wie würden Sie das eventuell auch ändern, das Grenzregime der EU in dieser Hinsicht? Und die Frage geht zuerst an Herrn Reik.
Jawohl, also ja, auch da klare Antwort. Menschenrechtsverletzungen sind nicht in Ordnung, egal von wem. Die EU steht für mich für Frieden und Wohlstand und vertritt Werte wie Demokratie und Menschenrechte. Und es kann und darf nicht sein, dass an der Grenze Menschenrechtsverletzungen durch Beauftragte der EU oder auch sonst noch irgendjemand stattfinden. Und es kann eigentlich auch nicht sein, dass in anderen Ländern die stattfinden, aber da haben wir nicht so viele Einflussmöglichkeiten drauf. Das heißt, das muss man unterbinden. Gleichzeitig gibt es natürlich die problematische Lage, dass manche Staaten beispielsweise Flüchtlinge als Waffe einsetzen, wenn der russische Präsident Putin gezielt irgendwie Flüchtlingsströme in Bewegung setzt, dann müssen wir darauf auch eine Antwort finden. Und das heißt, auch dort müssen wir wieder an der Ursache des Problems ansetzen. Einerseits ist es unter anderem die Bekämpfung von Fluchtursachen mit Entwicklungshilfe. Und andererseits ist es, wenn es um die direkte Fluchtbewegung geht, dass man da frühzeitig auf die Leute eingeht und frühzeitig Möglichkeiten findet, dass die eben sich nicht auf diesen Weg machen oder gegebenenfalls zumindest sich auch nicht als Waffe in der Hinsicht instrumentieren lassen.
Ich gebe die Frage weiter an Frau Müller.
Also ich schließe mich da an. Menschenrechtsverletzungen sind absolutes Tabu. Wir schützen oder sollten die EU-Außengrenzen schützen, aber ausschließlich aufgrund der aktuellen Rechtslage der EU. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich Frontex stärken müssen, personell besser aufstellen müssen. Und für mich ist absolut klar, keine Menschenrechtsverletzungen. Das ist ein totales Tabu. Das darf niemals von einer staatlichen Organisation toleriert werden.
Tatsächlich finde ich das sehr furchtbar, was da passiert. Und teilweise waren es nur private Drohnen, die aufgedeckt haben, wie Menschen wieder faktisch ins Meer zurückgeworfen wurden. Es gibt jetzt auch Berichte, dass Menschen in der Wüste ausgesetzt werden. Und wenn ich dann höre, das ist ein staatlicher Akteur und das ist Frontex, dann wird es mir ganz kalt. Das ist einfach grausam. Das dürfen wir so nicht zulassen. Denn letztlich, die Menschen haben ja einen sehr großen Leidensdruck, überhaupt den Weg auf sich zu nehmen. Das muss uns auch klar sein. Und sie haben möglicherweise gar keine Möglichkeit, irgendwohin zurückzukehren. Die haben keine Heimat mehr. Und was können wir tun? Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass es geordnete Möglichkeiten gibt, Anträge zu stellen, und zwar die für die gesamte EU gelten, auf einem sicheren Weg, um dann auch zu wissen, ich habe überhaupt eine Chance, hier einen Asylstatus zu erreichen und dann auf einem Weg hierher zu kommen, der eben nicht bedeutet, dass ich Schleuser bezahlen muss, der nicht bedeutet, dass ich so einen gefährlichen Weg gehen muss und der vor allem auch nicht bedeutet, dass ich mich in die Gefahr begeben muss, dass mich jemand wieder in ein Boot zurückwirft, das definitiv nicht seetauglich ist. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir EU-weit auch die Länder unterstützen, die gerade, sage ich mal, die Hauptunterstützung für diese Menschen einfach machen. Denn derjenige, der direkt am Meer liegt, der direkt an der Grenze liegt, der fängt die Menschen ja auf. Und wir haben alle die überfüllten Lager gesehen, die Situation, die dort stattfindet. Nur als gemeinsame Anstrengung können wir dafür sorgen, dass dort auch die Situation besser ist. Und gleichzeitig die Menschen Perspektive haben, dass sie wissen, ich kann in die EU einreisen, weil ich habe Asylstatus oder ich werde ihn nie bekommen aus anderen Gründen. Aber das ist einfach nur fair und da muss die EU fähig sein, sowas zu organisieren. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, es gibt ja auch, sage ich mal, Migration, die nicht mit Asyl zu tun hat. Dass wir dort endlich mal ordentliche Regeln bekommen, wie Abschlüsse anerkannt werden können oder welche Wege gegangen werden müssen, dass die Abschlüsse auch bei uns gelten. Das sind alles solche Dinge, die in einen Topf geworfen und durchgerührt werden, aber viele unterschiedliche, sage ich mal, Regeln einfach berühren, wo wir viel weiter gehen müssen, als wir jetzt sind. Und immer nur fokussiert zu schauen, da ist ein Flüchtlingsstrom. Das ist einfach viel zu wenig. Es sind immer noch Menschen.
Vielleicht eine kleine Frage zum Abschluss dieses Blocks noch. Ein guter Teil des Problems liegt ja auch darin begründet, dass die EU sich darin schlecht einigen kann, beziehungsweise dass einige Staaten etwas völlig anderes wollen als andere Staaten. Staaten verschiedentlich betroffen sind, andere Staaten am Mittelmeer wurden gerade angesprochen. Wie lässt sich dieses Problem, und vielleicht mit der Bitte um eine relativ knackige Antwort, wie lässt sich dieses Problem denn am besten lösen, die fehlende Einigkeit der EU unter anderem auch in diesem Gebiet?
Geht es jetzt an mich? Okay, ja, genau, weil ich noch zusätzlich was sagen wollte. Aber dann die knackige Antwort zu dem einen Thema. Also das Einstimmigkeitsprinzip an der Stelle finde ich tatsächlich, also grundsätzlich finde ich das Einstimmigkeitsprinzip nicht gut, da gehe ich vielleicht auch nachher nochmal drauf ein, bei den anderen Themen, aber an der Stelle sollten wir auch nicht eine klare Mehrheitsentscheidung treffen, sondern da müssen die Staaten mit ans Boot genommen werden, alle, weil das eine sehr wichtige Entscheidung ist, die alle wirklich sehr betrifft. Was ich noch zu Anne Hirschel ergänzen wollte, weil ich das ganz toll fand, was sie gesagt hat, ist noch zwei Punkte, die wir uns grundsätzlich bei dem Thema immer vergewissern sollten. Einerseits haben wir in Deutschland ein Grundrecht auf Asyl, das steht im Grundgesetz und es ist ganz wichtig aus unserer eigenen Kriegserfahrung heraus, dass wir Menschen Asyl geben, wenn sie in Not sind. Andererseits besteht in der Migration ja auch eine Chance bezüglich Fachkräftemangel. Wir waren ja bei der IHK in Ulm und auch bei anderen IHK-Prodien und selbst eine Studie der IHK sagt, dass im Land Baden-Württemberg bis 2035 über 800.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen werden. Also Fachkräftemangel ist ein Problem, das uns irre beschäftigen wird. Und da kann eine Migration und eine gute Integration wirklich helfen. Und die Chance brauchen wir an der Stelle auch.
Ja, ich glaube, wir sollten das auch wirklich endlich mal trennen. Die Frage der Zuwanderung und die Frage der Asylpolitik. Und bei der Zuwanderung muss ich ganz klar sagen, wir brauchen da auch weniger Bürokratie. Ich habe vor zwei Tagen mit einem Gastronomen gesprochen, der mir erzählt hat, wie viele Formulare er ausfüllen müsste, um eine Fachkraft nach Deutschland zu holen, die bei ihm arbeiten will. Und die hatte bei ihm einen Job. Und da muss ich sagen, er hat mir gesagt, er hat zwei Tage gebraucht mit seiner Steuerberaterin und das kann nicht unser Ziel sein. Also wir müssen die Dinge auch einfacher, klarer regeln. Und dann ist mir ganz wichtig, dass nicht Schleuserbanden entscheiden, wer nach Europa kommt, sondern das müssen die europäischen Behörden. Und da braucht es endlich ein einheitliches Vorgehen. Und ich bin auch der Ansicht, das sind alle europäischen Staaten mit im Boot. Und da schließe ich mich im Herrn Reik an. Da ist das Einstimmigkeitsprinzip leider sehr, sehr hinderlich.
Ja, tatsächlich sagt es eigentlich schon alles aus. Wir müssen viel mehr tun und die EU kann es nur schaffen, wenn sie es endlich schafft, als eine Stimme zu sprechen, aber nicht über das Einheitlichkeitsprinzip oder Einstimmigkeitsprinzip, weil dann blockieren einzelne Staaten, was ihnen nicht passt. Und das ist wirklich keine Art und Weise, mit so einer Aufgabe umzugehen. Ich weigere mich, das als Problem zu bezeichnen. Es ist eine Aufgabe. Und eine Aufgabe müssen wir gemeinsam angehen, gemeinsam diskutieren und dann aber auch uns dazu zwingen, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Vielen Dank dafür. Wir schließen damit den Block Migration und Asyl ab und machen noch eine kleine Musikpause, bevor wir dann zum nächsten Block übergehen. Viel Spaß mit unserem nächsten Titel und bis gleich. Willkommen zurück beim Lokaltermin. Da scheppern sich gerade noch Tame Impala zu Ende. It's not meant to be war das. Und wir sind zurück bei unserer Diskussion zur Europawahl 2024 mit drei Kandidierenden, die hier bei uns im Studio sind. Steffen Reik von der SPD, Anne Hirschel von den Piraten und Frau-Kathrin Müller von der CDU. Herzlich willkommen nochmal und es geht gleich weiter. Eva.
Vielen Dank. Ja, wir
bewegen uns von dem Themenblock Migration und Asyl hin zum großen Themenblock Wirtschaft und Finanzen. Es geht um den Haushalt, um die Agrarpolitik, um EU-Steuern, um den Euro. Es geht um Wirtschaft und Finanzen in Europa. Wie sieht Ihre Vorstellung des ökonomischen Europas aus in der nächsten Amtszeit? Ich werf mal den Würfel. Herr Reik.
Juhu. Das Mikrofon ist...
Ja, genau.
Alles gut, jetzt gut. Also, ich freue mich, dass ich gleich direkt der Erste sein kann. Ich bin ja Professor für BWL und habe ja auch in BWL studiert, das hatten Sie ja vorhin gesagt, und dann Spieltheorie promoviert, war auch Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie toll die EU und der Binnenmarkt insbesondere für Unternehmen ist. Also wir haben für die Unternehmen mit der EU was richtig Tolles geschaffen. Ich war jetzt der Letzte da war die Donau noch nicht in dem Hochwasser, wie sie jetzt ist, auf einer Tour die Donau entlang durch den Wahlkreis mit dem Kajak auf dem Rad und schwimmend, und haben dort unter anderem auch ein Startup getroffen von den Ölfreunden, die mir erzählt haben, selbst für ein Startup ist es total toll, weil sie einfach, da kommt eine Anfrage aus Österreich oder aus Italien, dann können sie einfach dahin verkaufen. Die Vorprodukte können sie einfach in Frankreich kaufen, wenn sie es möchten. Die haben so spezielle Korken, die dort gefertigt werden. Also die EU bringt Startups was, bringt etablierten Unternehmen was, weil wir eine sehr stark exportorientierte Wirtschaft sind und freier Handel mit Ländern mit einem ähnlichen Sozialstandard immer was bringt. So, das heißt, wir sollten versuchen, möglichst viel da aufzubauen und noch mehr zu machen. Und wir haben noch viel Potenzial, was wir zusammen heben können. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema gemeinsamer Kapitalmarkt oder eine Kapitalmarktunion. Wenn Sie sich überlegen, die Impfstoffe von BioNTech, die Firma, war mal auch ein Startup, ist jetzt eine der wertvollsten Firmen, beziehungsweise zumindest in dem Bereich. Und die mussten Kapital aufnehmen, und dann waren sie nicht, also sie sind ja in Mainz, sind nicht nach Frankfurt an die Börse gegangen, sondern die sind nach New York an die Börse, weil sie dort leichter Kapital aufnehmen können. Und die Wirtschaft, der Markt in den USA, der Kapitalmarkt ist so groß, dass der uns die Unternehmen Stück für Stück Cloud in Anführungsstrichen, ja, also die wandern rüber. Und das ist ein Problem, das wir uns selber dadurch schaffen, dass wir zum Beispiel da nicht in den gemeinsamen Kapitalmarkt gehen. Das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, aber das ist eine Geschichte, wo wir noch sehr viel Potenzial hätten und was wir in der EU unbedingt noch umsetzen sollten. Und ja, insgesamt für die Unternehmen ist es eine tolle Geschichte. Gleichzeitig muss man die Unternehmen auch dazu anhalten, einheitliche soziale Standards und in den anderen Ländern zu haben. Auch das ist entscheidend, aber da kommen wir vielleicht noch später dazu. Insgesamt bringt sie uns die EU richtig viel beim Thema Kapital und oder beim Thema Finanzen und Wirtschaft, und haben auch in Zukunft noch viel Potenzial.
Da möchte ich doch gleich mal dran anschließen. Wenn du gerade sagst Arbeitnehmerschutz, dann finden wir es sehr, sehr wichtig, und auch das Wort freier Handel in der EU. Denn wir haben in der EU ja das Vorsorgeprinzip. Das heißt, es gilt der Verbraucherschutz. Zunächst einmal muss dargestellt werden, dass eine Ware oder Dienstleistung, dass sie sicher ist, bevor sie in Handel geht. Wenn wir jetzt aber über Freihandel reden, wie es mit anderen Ländern geplant war, ich erinnere nur an die USA, die kennen das Vorsorgeprinzip nicht. Da dürfen Dinge viel leichter, ja, vielleicht auch mit weniger Bürokratie in den Handel. Wenn aber hinterher Schäden entstehen, muss der Verbraucher dagegen klagen. Wie gesagt, gesundheitliche Schäden sind vielleicht nie wieder reparabel und auch nicht mit Geld wieder zu heilen. Das muss uns einfach klar sein. Und deshalb haben wir von Anfang an auch gesagt, Freihandel kann gut sein, muss es aber nicht. Und was teilweise diskutiert wurde, war eben tatsächlich schädlich, auch für die EU und alle BürgerInnen, die da drin sind. Und es geht uns einfach darum, dass wir inzwischen Freihandel mit Neuseeland machen, der fair und auf Augenhöhe ist. Ist es was ganz anderes wie mit der Wirtschaftsmacht USA, der wir dann zugestehen, private Schiedsgerichte einzurichten, die nicht demokratisch legitimiert sind und später entscheiden können, was hier gehandelt werden darf oder nicht, die sich einklagen können in den Markt, die vielleicht Fracking hier haben wollen, obwohl uns unsere Umweltstandards sagen nein, die dann sagen, wenn wir es nicht dürfen, dann können wir das Entgangene, was wir sonst verdient hätten, von der EU zurückverlangen. Das sind einfach Dinge, die wir nicht haben wollen. Tatsächlich soll ja die Wirtschaft, sage ich mal, auch den Menschen zugutekommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn die Wirtschaft stark ist, kann die auch viele Transformationen nicht nur aushalten, sondern auch positiv machen, dass wir langfristig dann auch von Subventionen wegkommen können. Wir sind zum Beispiel ein Gegner von Subventionen, wenn sie nur dazu da sind, Wirtschaftszweige in ihrem Status quo zu halten. Wir finden Subventionen dann gut, wenn sie dazu helfen, die Transformation voranzubringen, dass sie in Zukunft nachhaltiger zum Beispiel werden. Solche Dinge. Ich denke, zum Geldmarkt werden wir nochmal getrennt kommen. Nur ganz kurz dazu, die EU beschließt sehr vieles, was sehr viel Auswirkungen hat, was uns eben auch vor vielen, sage ich mal, Dingen auch schützt. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass sie übertreibt. Wenn ich jetzt mal an MiCA erinnere, Thema Bargeldzahlung ab einer gewissen Höhe verboten, anonyme Zahlung im Internet verboten. Das sind so Dinge, da werde ich definitiv dagegen kämpfen, weil auch frei mit Bargeld und auch mit dem digitalen Euro, der geplant ist, und mit Bitcoin zahlen zu können, ist einfach auch ein Grundrecht und gehört zur Freiheit mit dazu und ist eben auch Teil der Wirtschaft.
Frau Müller.
Ja, Sie haben gefragt, wie wir perspektivisch die europäische Wirtschaft sehen. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen den europäischen Binnenmarkt weiter stärken, weil ich entgegen der Ansicht einiger, die wir immer wieder auch hören, hier bei uns in Deutschland, die ja der Ansicht sind, die EU kostet uns nur unnötig Geld, muss man einfach auch mal feststellen, dass Deutschland mit am stärksten vom europäischen Binnenmarkt profitiert, weil die Grundlage unseres Wohlstands liegt im europäischen Binnenmarkt. Und das ist einfach mal eine ganz klare Ansage an alle diejenigen, die immer noch denken, dass Deutschland alleine es besser schaffen könnte. Das ist falsch. Und was ich finde, was ein großer Gewinn ist, ist, dass wir gemeinsame Regeln haben im europäischen Binnenmarkt. Und dass wir uns europaweit darauf verlassen können. Und ich finde es wichtig, dass wir das immer wieder erwähnen, weil für viele ist es selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich, ja. Und da müssen wir einfach diesen Binnenmarkt müssen wir weiter stärken. Das ist für mich ein absolutes Statement, weiter am europäischen Binnenmarkt zu arbeiten.
Ich mag das kurz ergänzen mit einer Zahl. Es ist ganz schwer festzustellen, was an der Binnenmarkt wirklich bringt in der Volkswirtschaft. Und weil das nicht einfach ist, wir leben ja nur einmal und entweder ist das Land im Binnenmarkt oder nicht. Aber leider haben wir ja den Brexit und anhand des Brexits kann man jetzt gut feststellen, wenn man die Länder mit oder die beiden Zonen miteinander vergleicht, wie die unterschiedliche Entwicklung ist. Und durch den Brexit hat UK eine schlechtere Entwicklung von 5,5% im Bruttoinlandsprodukt als der Rest des Binnenmarktes. Und das ist tatsächlich extrem signifikant. Nur um es mal zu verdeutlichen, wenn wir jetzt jeden 20. Arbeitsplatz streichen würden, hätten wir -5% im Bruttoinlandsprodukt. Und das ist was, das trifft die ja gerade extrem stark. Und Deutschland würde das viel mehr treffen, weil wir nochmal deutlich mehr exportorientiert sind und auch mehr innerhalb der EU exportieren. Das heißt, für uns wäre das man kann das nicht so direkt vergleichen, Arbeitsplätze und Bruttoinlandsprodukt, aber von der Folge her, ja, es gibt dann gegenläufige Effekte wie Lohnanpassungen und so. Aber es ist tatsächlich, das bringt uns richtig viel. Und an der Stelle hat die EU uns wirklich bezüglich Wohlstand was ganz Tolles getan.
Also vielleicht kurz eine Zahl. Es gibt Hochrechnungen, dass der jährliche Einkommensgewinn pro Kopf in Deutschland 1.000 Euro sind. Ja, pro Kopf. Und das finde ich, das muss man schon den Leuten auch sagen, weil das bei ihnen im Geldbeutel sich tatsächlich bemerkbar macht.
Es wurde jetzt die gemeinsame Wirtschaftspolitik der EU angesprochen, der Binnenmarkt. Was wir ja nicht haben in der EU, ist eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel. Also wir haben keine Sozialunion, wir haben eine gelebte Wirtschaftsunion mit dem Binnenmarkt. Ist sowas denn ein Konstruktionsfehler in der EU allgemein, wie es ja oft auch behauptet wird? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch die Frage, die EU finanziert sich ja über Mitgliedszahlungen, über Zahlungen der Mitgliedsstaaten, anteilig an ihrer Größe. Es gibt keine EU-Steuer, eine Steuer, die wir direkt an die EU zahlen würden, mit dem Geld, das sie dann arbeiten könnte. Würden Sie sowas denn befürworten oder einführen und auch eine stärkere Sozialunion? Wie sieht es da aus? Wir würfeln noch einmal. Und heraus kommt Frau Müller, die beginnen darf.
Ja, das ist ganz schön schwierig, weil wir sind ja jetzt nur einer von 26 Mitgliedstaaten und wir haben ja, was unser Sozialsystem angeht, ein sehr, sehr gutes Sozialsystem. Und jetzt befürchte ich ein bisschen, dass wenn wir jetzt kommen mit einer gemeinsamen Sozialunion, dass die am Ende nicht nach unserem Geschmack ausgehen wird. Also ist meine Befürchtung an der Geschichte. Ne? Deshalb bin ich da zurückhaltend optimistisch, ob das wirklich umsetzbar ist.
Also tatsächlich ist es so, andere Länder, andere Regeln. Und wenn wir zum Beispiel das mit Frankreich vergleichen und sagen, dort ist ja schon ein ganz anderes Eintrittsalter für die Rente, da gibt es ja auch große Demonstrationen, wenn da was dran geändert werden soll. Dann haben wir Norwegen, die es ganz anders finanziert. Oder es gibt Länder, wo jeder privat vorsorgen muss mit vollem Risiko und dann vielleicht im Alter auch ohne dasteht, ohne Sozialversorgung. Das ist halt sehr schwierig, das alles, sage ich mal, direkt unter den Hut zu bringen. Und da sagen wir auch, einfach so geht es definitiv nicht. Aber wir können natürlich auch Regeln schaffen, die dafür sorgen, dass es einfacher ist, als Arbeitnehmer auch in anderen Ländern zu arbeiten. Ich meine, allein wir reden auch über die EU-Wahl heute. Ich meine, wenn ich jetzt in Belgien arbeiten muss und in Frankreich und ich bin ja trotzdem noch in Deutschland, das sind alles Dinge, die haben manche Arbeitnehmer nicht, andere doch. Und dann geht eben schon, sag ich mal, die Organisation los. Wo bezahlt man was ein? Was ist mit Doppelbesteuerungsabkommen? Und so weiter und so weiter. Das ist beliebig kompliziert, wie das dann ausarten kann, sage ich jetzt mal. Aber die Lösung kann nicht sein, Sie hatten ja gefragt, EU-Steuern direkt zu erheben. Nein, wir sagen, es ist die Aufgabe der Länder, die gemeinsame Aufgabe EU zu stemmen und dann auch sage ich mal, etwas in den Topf zu geben und sagt, wie finanzieren das? Aber von Seiten der EU direkte Steuern bei den Bürgern zu erheben, das kann auf eine Art nie fair ablaufen, weil an was machen wir es denn fest? Dann am Bruttoinlandsprodukt, machen wir es anhand der, sage ich mal, Anzahl der Abgeordneten fest? Also ich halte es für keine gute und gangbare Lösung.
Das ist total schön, weil das ist jetzt endlich mal ein Punkt, wo sich ein ganz klarer Unterschied zu den Positionen der SPD herausgibt. Und tatsächlich, ich finde einen sehr wichtigen Unterschied. Lassen Sie mich das an einem kleinen Beispiel anhand einer Waage erklären. Das ist so eine typische Balkenwaage. Wir haben auf der einen Seite haben wir den europäischen Binnenmarkt, der den Unternehmen Freiräume gibt und der den Handel wirklich ermöglicht. Es gibt auch eine Freizügigkeit, Unternehmen dürfen umziehen und alles machen. Das ist super. Auf der anderen Seite, wenn wir aber unabgestimmte Sozialsysteme haben, dann können die ausgenutzt werden und es kann Wettbewerb über die Sozialsysteme stattfinden. Dann geht das Unternehmen dahin, wo vielleicht kein Mindestlohn ist, wo keine geeignete Rentenversicherung oder sonst irgendwas da ist. Jetzt sind natürlich die einzelnen Sozialsysteme unterschiedlich, aber wir müssen, um die Waage im Gleichgewicht zu halten, unbedingt auch zu einheitlichen sozialen Regeln kommen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir sagen, wir brauchen in Rumänien oder in Italien einen Mindestlohn von 14 oder 12 Euro, so wie in Deutschland. Aber, und das hat die EU-Kommission jetzt gemacht, das war der Nicola Schmidt, der sozialdemokratische EU-Kommissar, der hat federführend eine Mindestlohnrichtlinie jetzt auf den Weg gebracht, die festlegt, dass bei einer Vollzeit, wenn jemand Vollzeit arbeitet, ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Und zwar wird es erreicht, individuell pro Land, in dem die Mindestlohnrichtlinie sagt, 60% des Durchschnittslohnes muss der Mindestlohn in einem Land sein, damit jemand wirklich, wenn er Vollzeit arbeitet, auch ein menschenwürdiges Leben. Und sowas brauchen wir. Ja? Und das ist eine ganz klare Position der SPD, die gibt es tatsächlich auch in der Form nur bei der SPD. Wir haben gesehen, dass auch bei sozialen Initiativen, wie es um das Thema Tarifbindung zum Beispiel geht, fast also alle EU-Länder und Verbände mitgestimmt haben, bis auf die Arbeitgeberverbände und Länder, in denen Grüne und Christdemokraten zusammen regiert haben. Also das ist was, wenn man das möchte, an der Stelle muss man SPD wählen. Um noch zu den Steuern was zu sagen, was ja auch ein Teil der Frage war. Ich fände zwei EU-weite Steuern sehr sinnvoll. Das eine ist eine Mindeststeuer auf Körperschaften, dass man sagt, zum Beispiel 15% mindestens in der EU müssen Steuern von Unternehmen gezahlt werden, weil es kann nicht sein, dass Apple nach Irland zieht, Erträge und Gewinne in der ganzen EU macht und die aber überhaupt nicht versteuert, weil Irland auf den Weg das Ganze aushebelt. Das heißt, da brauchen wir ich bin ja Spieltheoretiker von Haus aus, da habe ich promoviert, wir brauchen einen einheitlichen Standard, auf den wir uns alle verpflichten können. Eine Mindeststeuer wäre sowas und ich bin auch ein Fan einer sogenannten Kapitaltransaktionssteuer, weil wir auch dort, die muss nicht hoch sein, das können 0,1% sein, aber auch dort haben wir die Möglichkeit, sinnvoll, ich sag mal, zu besteuern und Geld zu erheben an Sachen, die sozialverträglich sind und wo wir gut was rausnehmen können.
Zwei Sätze, bevor Sie Ihr Statement machen, nur dass man mich jetzt nicht falsch versteht. Also, dass die Steuer dort erhoben wird, wo Geschäfte gemacht werden, sind wir völlig d'accord. Auch, dass der Arbeitnehmerschutz definitiv gestärkt werden muss. Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit diesem Mindestlohn. Das finden wir sehr, sehr wichtig, weil nur so schützen wir eben die Menschen davor, ausgebeutet zu werden.
Frau Müller, möchten Sie dazu auch noch was sagen?
Also die Steuern, die jetzt der Herr Reik eben angesprochen hat, stehen für mich auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Tableau. Ich möchte nur davor warnen, dass wir bei den Bürgern eine EU-Steuer erheben. Und so habe ich Ihre Frage verstanden, weil wir müssen schon auch aufpassen, was das mit der Akzeptanz der EU macht. Weil ich sehe momentan schon leider, und wir werden sicherlich nochmal drauf kommen, sehr antieuropäische Bewegungen auch innerhalb der Länder der EU. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht noch zusätzliche Munition denjenigen geben.
Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir schließen den Block zwar noch nicht ab, aber spielen erst noch ein kleines Stück Musik. Eva.
Ja, wir haben gerade drüber geredet. Ich habe ein bisschen geschaut. Der Song heißt Arbeit von Schiffisch und Rüss. Viel Spaß.
Arbeit von Schiffisch und Rüss. Willkommen zurück im Lokal zu mir bei Radio Free FM. Ihr hört die 102,6 MHz oder ihr hört den Livestream auf freefm.de. Weltweit und auch 7 Tage nachzuhören in unserer Mediathek. Also gerne weitersagen an Leute, die es verpasst haben sollten. Wir sind hier mit einer Diskussionsrunde zur Europawahl, die ansteht nächste Woche, am 9. Juni. Bei uns zu Gast Steffen Reik von der SPD, Frau Müller von der CDU und Frau Hirschel von den Piraten. Nochmals herzlichen Dank fürs Dasein. Wir sprachen gerade über Wirtschaftspolitik in der EU, wie es denn zukünftig sein soll, wie es bisher schon war, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Wenn wir zumindest keinen Streit damit provoziert haben, so vielleicht endlich ein bisschen Uneinigkeit und ein bisschen Diskussion hier. Und vielleicht noch eine kleine Frage nachgeschoben in diesem Blog. Ein Themengebiet, das die Leute ja aufgewühlt hat vor einigen Monaten auch. Wir sprechen über Agrarpolitik. Eine Sache, die die EU ja gemeinsam macht. Eine gemeinsame Agrarpolitik und die auch Tradition hat in der EU, die schon sehr lange gemeinsam gemacht wird. Und auch einer der größten Haushaltsposten ist in der EU. Subventionen für die Landwirte und Landwirtinnen in der EU. Geht das fair zu oder nicht? Man hat es an den Protesten gesehen, die sich zwar hauptsächlich gegen die Bundespolitik gerichtet haben, aber EU-Politik spielt da natürlich maßgeblich mit rein. Ja, was soll subventioniert werden und wie? Umweltverbände laufen oft Sturm gegen die aktuelle Praxis. Bauernverbände sind sich nicht so ganz einig. Wie soll es denn mit der gemeinsamen Agrarpolitik weitergehen? Der Würfel ist gefallen. Frau Müller von der CDU, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal damit anfangen, was ist uns denn wirklich wichtig an der Landwirtschaft? Und da geht es einfach darum, um was ganz, ganz Einfaches. Wir müssen mit Lebensmitteln versorgt werden. Und das mit guten Lebensmitteln und deshalb auch meiner Ansicht nach mit regional produzierten Lebensmitteln. Und dann müssen wir sehen, dass aufgrund der Vorgaben, die auch von Seiten der EU kommen, natürlich Landwirte innerhalb der EU ohne Subventionen nicht konkurrenzfähig wären. Und so sehr man gegen Subventionen sein kann, und die Kollegin von den Piraten hat ja vorher gesagt, sie seien gegen Subventionen, aber ich glaube, an der Stelle müssen wir tatsächlich sehen, wir würden sonst die europäische Landwirtschaft massiv beschädigen. Und das kann nicht in unserem Sinne sein, weil ich glaube, dass jeder von uns spätestens in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gemerkt hat, dass wir nicht durchgehend abhängig sein sollten von anderen Staaten. Deshalb ist es mir ganz wichtig, dass wir unsere Landwirte hier in der EU befähigen, dass sie konkurrenzfähig Lebensmittel produzieren können. Und natürlich war Teil der Proteste der Landwirte dieser riesen Bürokratieaufwand, der auch von Seiten der EU kommt. Aber da wurde ja am 25.04., also in der letzten Sitzung des Europäischen Parlaments, die Vereinfachung der Konditionalität der Landwirtschaft beschlossen. Das heißt, man hat reagiert auf die Proteste der Landwirte, hat gesehen, dass es ein zu großer bürokratischer Aufwand ist und hat es mit großer Mehrheit im Parlament besprochen und beschlossen. Und ich glaube, dass es ein guter Schritt in die richtige Richtung ist.
Wo es gerade angesprochen wurde, wir sind nicht gegen Subventionen per se, sondern wir unterscheiden natürlich sehr genau, wofür sie benutzt wird. Das heißt, Subvention zur Transformation definitiv ja. Was wir aber auch sehen, gerade in Protesten wurde es auch, sag ich mal, wer lokal unterwegs war mit den Bauern sichtbar. Der Bauernverband ist doch recht industriekonzentriert, sage ich jetzt mal. Das heißt, es sind fast schon große mittelständische Unternehmen, manche Bauern, das ist ja kein Familienbetrieb mehr, profitieren natürlich viel mehr als die kleinen Betriebe, die man vor Ort einfach kennt. Und das muss uns klar sein, dass dort eine große Diskrepanz ist, die wir überwinden müssen. Weil wir möchten nicht, dass sage ich mal, Agrarunternehmen entstehen und gar keine Bauernschaft mehr existiert. Weil letztlich ist das ja auch regional sinnstiftend. Es fördert die Resilienz, weil wir nicht von einem Einzelnen abhängig sind, der vielleicht gleichzeitig auch noch von einem Saatguthersteller Dinge kauft. Das ist einfach wichtig, dass wir die Kleinbauern auch wirklich als kleine und mittelständische Betriebe einfach begreifen. Und ich fand es sehr schön, was die Kollegin gerade angesprochen hat, dass es sehr aufwendig ist, tatsächlich die Bürokratie einfach zu machen. Und je kleiner man ist, desto größer ist eben der Anteil der Zeit, den man dafür auch aufwenden muss. Und ich freue mich sehr, wenn das vereinfacht wird. Gleichzeitig müssen wir auch traditionelle Regeln einfach mal anschauen. Es gibt sehr viele Biobetriebe, die zum Beispiel ihre Ziegenmilch nicht loswerden. Da geht es einfach darum, Milchquoten. Muss das noch sein? Können wir da zum Beispiel was ändern? Oder was ist die Regel, dass ich überhaupt als Landwirt gelte? Vieles wird als Liebhaberei dann eingestuft, was dann Nachteile hat in der Förderung, in der Versicherung, auch in der Unterstützung, wenn mal jemand krank wird, um die Tiere zu versorgen. Das muss man nochmal anschauen und vor allem auf der Ebene der kleineren Bauern. Das fände ich sehr, sehr wichtig und nicht immer nur ins ganz Große zu schauen.
Ja, um an der Stelle den Redeanteil ein bisschen auszugleichen. Die Agrarsubvention ist ein Punkt, wo ich denke, der tatsächlich reformiert gehört. Um es nur um ein Beispiel festzumachen, die sind nach oben nicht gedeckelt. Da meinte mal jemand, es wäre so, wie wenn man Kindergeld nach der Quadratmetergröße des Kinderzimmers zahlen würde, ungefähr. Ja, das ist jetzt ein Vergleich, der klein wenig hinkt, aber er geht in die richtige Richtung. Kleinere Bauern werden aktuell dadurch ein bisschen benachteiligt, auch durch die ganzen Anträge und Möglichkeiten. Da muss man an der Stelle was tun. Ich glaube auch, diese Proteste, die sich entladen haben, die sind ein Zeichen, dass insgesamt in der Agrarpolitik über die letzten vielen Jahre was schiefgelaufen ist.
Okay, vielen Dank. Ja, wir schließen damit. Vielen Dank für Ihre Statements, Ihre Aussagen zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Wir schließen diesen Themenpunkt ab und gehen weiter. Ich zitiere Artikel 3 Absatz 1 des EU-Vertrags. Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Wir betreten das Themenfeld, ich denke, man kann es erraten, Sicherheit und Frieden in Europa. Und da kommen wir über einen großen Punkt natürlich nicht hinweg, der Ukraine-Krieg. Ich frage jetzt einfach mal, Waffenlieferungen, ja oder nein?
Definitiv ja. Da gibt es keinen drum herum diskutieren. Die Ukraine braucht alles, was sie benötigt, um sich gegen diesen unrechtmäßigen Angriff zu verteidigen. Wir müssen alles tun, dass er nicht einfach überrannt wird, dass das Leid ein Ende hat. Wir dürfen nicht vergessen, in dem Moment, wo Russland aufhört anzugreifen, ist der Krieg vorbei. In dem Moment, wo die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, werden sie überrannt und getötet.
Klare Aussage zu einer klaren Frage. Herr Reik?
Sehe ich ganz genauso. Wir brauchen unbedingt, also niemand möchte Krieg, wir wollen alle Frieden. Ich gehe gleich noch, oder vielleicht im Anschluss dann an eine andere Frage, an das Thema Frieden und Europa ein. Aber jetzt auf die Ukraine bezogen, die Menschen dort müssen kämpfen und wir müssen sie mit beschützen, weil sie verteidigen auch unsere Werte und unsere Freiheit mit.
Frau Müller?
Ja, ich schließe mich dem an, niemand möchte Krieg, alle möchten Frieden. Und ich glaube, momentan am dringendsten möchten Frieden die Ukrainer. Und ich habe ja, und ich möchte es ausdrücklich sagen, das Glück, dass ich ukrainische Schüler in meiner Schule habe und die unterrichten darf. Und jeder, der daran zweifelt, dass es nicht richtig ist, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, dem empfehle ich mal, mit einem jugendlichen Ukrainer zu sprechen, mit einem 10-, 12-jährigen Kind zu sprechen, das vertrieben wurde durch diesen brutalen Angriffskrieg, das jeden Tag hofft, dass es Nachricht von seinem Vater kriegt, der nämlich dort im Krieg ist. Und diese Kinder, die erzählen dir tatsächlich auch, mein Papa muss sich überlegen, ob er den Schuss abgeben darf, weil vielleicht ist der Letzte in seiner Waffe. Das sind ja Zustände, also das können wir können doch nicht einfach darüber hinwegsehen und hier so tun, als ob es diese Situation nicht gäbe. Deshalb, ich schließe mich meinen Vorrednern an, ein ganz klares Ja.
Vielleicht machen wir die Frage noch ein bisschen schwieriger. Einsatz europäischer Waffen auch auf russisches Territorium, ja oder nein? Frage wieder an Frau Hirschl zuerst.
Tatsächlich ist es sehr einfach zu beantworten. Unsere AG Außenpolitik hat sich das angeschaut und es ist vom Völkerrecht tatsächlich gedeckt, da direkt vom russischen Territorium geschossen wird. Und zwar einerseits durch die Jets, die sie dort starten lassen. Kurz vor dem Grenzübergang klinken sie die, sag ich mal, ganzen Bomben aus. Oder auch sie haben Abschussbasen. Es ist völlig in Ordnung, diese anzugreifen.
Die Ukraine muss sich verteidigen können und gerade in dem Beispiel bei Kharkiv Muss das so sein, dass die auch russisches Gebiet damit angreifen können, um Jets, die im Anflug sind, von der Bombardierung abzuhalten? Natürlich ist nicht das Ziel, dass die Ukraine jetzt irgendwie irgendwann den Spieß umdreht. Das wird auch nicht passieren. Aber die Ukraine muss sich verteidigen können.
Also die Frau Hirschl hat es absolut richtig erklärt. Wenn der Angriff von russischem Boden ausgeht, dann kann man sich nur verteidigen, wenn man diesen Punkt des Angriffes auch entsprechend angreift. Anders funktioniert es einfach nicht.
Vielleicht gehen wir mal weg von direkt kriegerischen Auseinandersetzungen. Zum Thema Sicherheit gehört ja noch viel, viel mehr. Es gibt weiterhin das Thema Terrorismus. Uns steht eine Fußball-EM ins Haus, Olympische Spiele in Paris. Gibt es denn da von Seiten der EU Bestrebungen für eine gemeinsamere Bekämpfung des Terrorismus? Auch Thema Cybersicherheit, gibt es da von der EU Bestrebungen, gemeinsam zu einer Politik zu kommen? Wenn ja, wo soll es da hingehen? Was ist denn Ihre Meinung, wenn Sie jetzt im EU-Parlament sitzen würden demnächst? Was würden Sie da angehen bei diesen Themen? Auch wieder Frau Hirschl beginnen.
Tatsächlich gibt es gemeinsame Bestrebungen, wobei ich vor der größten, die gerade auf uns zukommt, tatsächlich auch warnen möchte. Gerade solche Großereignisse bieten sich an, um gewisse, sage ich mal, Ängste auch zu bedienen und das Sicherheitsbedürfnis nach vorne zu stellen und dann Dinge zu etablieren, die wir so als freie gesellschaftlich gar nicht haben möchten. Was jetzt gerade geplant ist, ist tatsächlich eine flächendeckende Videoüberwachung in Gesamt-Paris. Es soll eine automatische KI-basierte Gesichtserkennung geben. Und wenn einmal so eine Überwachungsinfrastruktur aufgebaut ist und benutzt wird, wird die nicht mehr abgebaut. Das muss uns einfach klar sein. Eine Kamera wird nie runterkommen und mir helfen, wenn ich in einer Notsituation bin. Es ist viel, viel wichtiger zu sagen, wir haben Einsatzkräfte vor Ort. Wir haben Blaulichtorganisationen, die wissen, wie sie helfen können, wenn es zum Beispiel zu Notsituationen kommt. Solche Dinge. Das hilft uns viel, viel mehr, als jetzt dafür zu sorgen, dass die gesamte Bevölkerung überwacht wird. Und scheinbar ist es ja auch sehr logisch, das zu tun. Wenn man sagt, dann wissen wir ja, was wo passiert. Wir können schnell eingreifen. Da wird tatsächlich das Sicherheitsbedürfnis derart bedient, dass keiner wagt, etwas dagegen zu sagen. Aber wir schauen eben auch langfristig und sagen, das kann und darf nicht die Lösung sein. Das ist sehr, sehr demokratiefeindlich. Wir sind dafür, dass mehr Unterstützung da ist, dass auch mehr Einsatzkräfte da sind. Und dort fehlt es eben an Unterstützung, weil in allen Ländern der EU ist es doch so, dass letztlich diejenigen, die die Arbeit machen, die auch Kranke versorgen, die mit ihrem Krankenwagen angerast kommen, dass die viel zu schlecht bezahlt sind, viel zu schlecht ausgestattet sind. Und so etwas würde uns viel mehr helfen, auch in der Unterstützung der Polizeikräfte, wenn sie nicht überarbeitet dreifachen Dienst schieben müssen. Sowas hilft der Sicherheit viel, viel mehr als alles andere.
Ja, da mache gerne ich. Ich sehe durchaus, dass wir jetzt gerade zum Beispiel beim Thema Cyber unbedingt mehr tun müssen, weil die EU ist im Angriff durch Russland und durch China, was das Thema Cybersicherheit angeht. Und das fängt mit kleinen Themen an, von der inneren Zersetzung von automatischen Kommentaren bei Videos, bei Beiträgen. Das hört aber dann leider nicht auf, sondern es geht bis dahin, dass jetzt zuletzt bei der CDU, aber auch schon im ganzen Bundestag die Systeme gehackt werden und Leute durch den Abfang der Kommunikation erpressbar gemacht werden können, möglicherweise. Da müssen wir wirklich fähig sein, uns zu wehren. Und das, was dort da stattfindet, ist tatsächlich ein gewisser Angriff auf das System EU selber. Und wir haben natürlich in der EU hohe Freiheitsgrade, zum Glück, und die müssen wir uns auch bewahren. Gleichzeitig müssen wir uns vor gezielten Attacken und Sabotagen wehren können. Und das ist schon, gerade wenn das Thema, also das gibt mir ehrlicherweise, macht mir das schon Sorgen, wenn ich überlege und merke, wie Russland das sehr geschickt macht, dass sie uns an der Stelle angreifen und langfristig aber durchaus merkbar da Zwietracht säen.
Und dann, Frau Müller, ja, Abschluss machen.
Ja, also ich stimme da meinen Vorrednern zu. Wir müssen in die Sicherheit mehr investieren und natürlich für uns eine Sicherheit, die jetzt weniger greifbar ist, ist die Cybersicherheit. Und ja, der Herr Reink hat es erwähnt, wir als CDU sind jetzt da betroffen. Und es macht einem schon Sorgen, weil das eine Gefahr ist, die wir ja nicht direkt sehen können. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir da intensiv auch um Lösungen ringen, um Freiheit und Sicherheit in eine gute Balance zu bringen. Denn eines muss uns klar sein, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Und da kann ich die Ansätze von der Kollegin schon verstehen. Nur die Frage ist tatsächlich, finden wir da eine gute Balance? Und da möchte ich schon dafür werben, dass wir auch nach der Wahl da ganz intensiv drum ringen, das in ein gutes Mittelmaß zu bringen.
Kann ich vielleicht noch zwei Sätze dazu ergänzen, was uns eben auch wichtig wäre. Wir hatten auch in der EU ein riesengroßes Datenleak. Das ist einfach furchtbar, was passiert. Dass sich alle einfach bewusst sind, dass wir Systeme nutzen, die eben sicher sind. Dass wir nicht gerade WebEx nutzen, das auf fremden Servern in den USA liegt. Dass wir Backdoors nicht gezielt offen lassen, weil wir selber zum Über... Sie wissen, was ich meine. Ja. Es ist einfach furchtbar, dass man dann sagt, ich will sicher sein, aber gleichzeitig will ich doch noch ein bisschen so eine Hintertür für meine Überwachung haben, dass wir uns da einig sind, sicher gibt's nur, wenn es keine Backdoors gibt. Und wenn das mal, sage ich mal, Konsens wäre, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich.
Vielen Dank für diese Aussagen. Dankeschön. Wir schließen damit auch unseren Block Sicherheit in der EU. Hören noch ein Stück Musik, bevor wir dann zum nächsten Block kommen mit unseren drei Gästen. Vielen Dank und bis gleich. Zurück bei Radio Free FM. Grüße euch nochmal. Das waren jetzt gerade die Fugees, die uns fragen, how many mics do you have? Wir haben 4 und 3 davon zeigen uns ja auf die Gästeseite, würde ich sagen. Wir haben zu Gast Steffen Reck von der SPD, Anja Hirschl von den Piraten und Ann-Kathrin Müller von der CDU. Es geht weiter mit der Diskussionsrunde zur Europawahl. Viel Spaß.
Das nehme ich doch gleich auf, denn unsere Digitalisierung ist ein Megathema und das wird auch unser nächster großer Themenblock am heutigen Sonntagmorgen sein. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und Welt geht es um Digitalisierung. Wie an vielen Stellen birgt diese jedoch nicht nur Chancen, sondern bringt auch Nachteile mit sich. Die erste Frage aus diesem Themenblock lautet, wie kann ein Staatenbund etwas Grenzüberschreitendes wie das Internet mit multinational agierenden Konzernen regulieren? Und die Frage geht an... Zuallererst an Frau Hirschl.
Ah, das passt ja. Letztlich ist es relativ einfach zu beantworten. Es gibt Regeln, die zum Beispiel auch im Finanzmarkt gelten, die können wir genauso drauf anwenden auf Unternehmen, die hier übers Internet ihre Geschäfte machen. Wir können sagen, es gibt Grundregeln, die ihr einzuhalten habt und die gelten, sobald ihr hier agiert und hier auch Geld generiert. Und da geht es zum Beispiel auch darum, Moderationsregeln. Wir haben immer zum Beispiel dafür gekämpft, dass wenn ich ein Problem habe zum Beispiel, dass ich Moderator erreichen kann. Oder wenn ein Beitrag komischerweise gesperrt wird, dass ich die Möglichkeit habe, dagegen vorzugehen. Das heißt, es geht über die Verbraucherschutzrichtlinien letztendlich. Es ist ja nicht so, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist, wie so oft gesagt wird. Man muss es einfach nur übersetzen können. Und manche Gesetze sind halt noch aus einer Zeit, wo solche Dinge noch gar nicht denkbar waren oder noch gar nicht gewusst wurden. Das heißt, es ist viel Interpretation nötig und eben auch jetzt das anzuschauen und zu sagen, wo müssen wir denn nachsteuern, um den neuen Technologien einfach auch gerecht zu werden. Letztlich geht es uns darum zu sagen, Regeln gelten und wenn ja, wie können wir die durchsetzen? Aber sobald ein Unternehmen dahinter ist, ist es ja relativ einfach. Das ist dann greifbar und da dürfen wir es nicht erlauben, dass sie sich darauf zurückziehen und sagen, ich bin ja nur im Internet, ich bin ja hier gar nicht vorhanden.
Vielen Dank für diese Aussage. Frau Müller, Sie dürfen gerne anschließen.
Ja, also ich möchte das Thema Regeln aufgreifen. Mir geht es da vor allem auch um große Online-Plattformen, die natürlich auch Verantwortung übernehmen müssen für Inhalte, die auf diesen Plattformen zu lesen sind. Da geht es vor allem um illegale Inhalte, da geht es um Hassreden und ich finde, da müssen wir stärker einfach diese Regeln auch einfordern. Genauso. Also ich bin jetzt keine ITlerin wie meine Vorrednerin, aber für mich ist klar, veraltete Software ist eigentlich das größte Risiko. Das heißt, wir müssten hergehen und da viel stärker darauf hindrängen, dass Hersteller von vernetzten Geräten auch verpflichtend diese Updates bereitstellen. Also das wäre für mich ganz arg wichtig, weil der Verbraucher an sich ja eigentlich in erster Linie jemand ist, der konsumiert und der die Dinge nutzt. Aber wir können im Endeffekt nicht vom Einzelnen verlangen, dass er auf der Ebene hier sich selber schützt. Das muss von Seiten der Unternehmen kommen. Und ich bin der Ansicht, da braucht es klare Regeln innerhalb der EU.
Herr Reik, auch Ihr Statement.
Ja, die Stärken der EU sind manchmal nicht leicht für die Bürgerinnen und Bürger zu begreifen. Und das ist eine wichtige Sache, die immer wieder zu vermitteln. Und ich finde, gerade bei der Digitalisierung sieht man die Stärken relativ gut, weil wir die Möglichkeit haben, Regeln mit dem Hintergrund einer freiheitlichen und menschenrechtsfreundlichen oder menschenfreundlichen Politik zu gestalten. Das fängt an bei dem wichtigen Thema Daten beispielsweise, dem Thema Datenschutz mit der Datenschutzgrundverordnung, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Deutschland komplizierter ausgelegt worden ist, als es in anderen Ländern der Fall gewesen ist, aber die einen ganz, ganz wichtigen Grund betrifft, nämlich, dass unsere Daten uns gehören und dass zum Beispiel die biometrischen Daten meines Gesichts nicht das Geschäftseigentum von Facebook sind. Und das verstehen nicht immer alle, aber im Endeffekt sind die Daten der große Schatz in der Digitalisierung und da muss man klare Regeln setzen. Und dann ist zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung ein wichtiger Punkt, das zu regeln, dass man es nachher auch einklagen kann. Aber auch den Digital Service Act, wo zum Beispiel Unternehmen dazu verpflichtet werden, sich bezüglich Digitalisierung gut zu verhalten. Oder wir nehmen die Ladekabel für Apple. Das sind alles Punkte, da hat ein Land an sich relativ wenig Macht, aber in der EU zusammen können wir gute Regeln finden, nach denen sich die Unternehmen und die Leute, die dann aktiv sind, auch richten müssen. Und da haben wir tatsächlich einen großen Vorteil der EU, dass wir eben das nicht wie andere Länder machen, sondern wirklich mit dem Wohl des Menschen im Hintergrund. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Mir gefällt diese Aussage auch sehr, sehr gut. Mich freut es gerade sehr. Ich habe jetzt extra nicht so die ganzen AI-Act und sowas nach vorne geschmissen. Ihr wollt mal hören. Aber dass die SPD da so auf unserer Linie ist, finde ich super. Denn es stimmt, wir haben zum Beispiel Plattformunabhängigkeit bekommen über die EU. Dass die Messenger sich nicht mehr abkapseln dürfen. Dass ich auch mit anderen Menschen in Kontakt bleiben kann, selbst wenn ich einen sicheren Messenger verwende. Die Standardladekabel haben wir bekommen. Ja, die Daten sind Gold wert, aber wir haben leider auch Gesetze, die diese quasi schürfen wollen. Ich sage nur Gesundheitsdatenraum und da sind wir noch wild am Streiten, um eben zu ermöglichen, dass der Verbraucher sich davor schützen kann, dass zu viele Zugriffe passieren. Deshalb, wir möchten, dass man auch widersprechen kann. Das gehört ja auch mit zu regeln, die Datensouveränität zu erhalten. Und ich fand diesen Punkt mit den langen Updates richtig toll, weil das gehört ja auch dazu mit den vernetzten Geräten, dass einfach die, sag ich mal, Hersteller sich nicht einfach darauf zurückziehen können. Ja, wir verkaufen hier ein bisschen hart, und da gibt es kein Update mehr, ihr könnt es wegwerfen. Das ist ja nicht nachhaltig. Das ist ja auch wieder ein Teil des Umweltschutzes und auch der Datensicherheit, weil wenn ich kein Sicherheitsupdate mehr aufspielen kann, ist es ja gefährlich, sowas weiter zu verwenden. Da spielen so viele verschiedene Gesetze ineinander und da ist die EU-Gesetzgebung tatsächlich der Punkt, der es für uns alle, sag ich mal, regeln kann. Und das finde ich dann sehr, sehr spannend, wie man sieht, welches dann andere Punkte unterstützt oder auch wieder eingreift. Also das ist ein hochspannendes Thema und da sind allein schon 3-4 Ausschüsse damit befasst und müssen sich ständig dann auch koordinieren in der Thematik.
Also mir ist wichtig, einfach den Hörern an 2 Beispielen das auch nochmal zu sagen, wie sehr wir von der EU profitieren, weil oft wird ja auch viel gemeckert. Ne? Und ganz klar, es ist nicht alles toll. Aber es wurde gerade eben angesprochen, diese Datenkabelgeschichte. Ab Herbst 2024 haben wir einheitliche Datenkabel bei allen Neugeräten. Das ist ein Riesenfortschritt. Also jeder von uns hat doch irgendwo eine Schublade, wo zig Ladekabel drin liegen, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr wissen, welches Ladekabel gehört zu welchem Gerät. Und dann etwas, was für viele von uns selbstverständlich ist, aber was nicht selbstverständlich war, möchte ich nur als Stichwort nochmal die Roaming-Gebühren ansprechen. Seit Juli 2017, das ist ein riesen Fortschritt gewesen und das ist einfach ein Mehrwert, den wir durch die EU haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch das auch immer wieder hervorheben.
Nun stellt sich aber ja schon auch die Frage, wenn wir so ein Stück in die Vergangenheit schauen, dann war den großen Tech-Konzernen ja oft herzlich egal, was beschlossen wurde, beziehungsweise sie sind international agierend und scheren sich dann oft nicht um Verhaltensregeln, bis man dann mal vor Gericht zieht und die Konzerne verklagt. Es ist schon so, wenn ich aus Deutschland allein mit so Regeln daherkomme, da pfeift man dann wahrscheinlich drauf. Kann man denn sagen, dass die EU ein Binnenmarkt oder als Binnenmarkt groß genug ist, dass man als Tech-Konzern daran einfach nicht vorbeikommt an den Regeln? Oder um es mal anders zu formulieren, wenn wir jetzt die Machtfrage stellen zwischen Bürgern und Tech-Konzernen, wie setzt man denn sowas konkret durch oder wie könnte man das in Zukunft verbessern? Wir würfeln nochmal. Frau Hirschler, nein. Okay.
Dann überlasse ich dir den faktischen Teil. Ich habe eine kleine Anekdote. Es gibt ja sehr viele Lobbyisten in Brüssel, das ist ja bekannt. Und es kann, muss aber nicht schlecht sein. Und es ist ja legitim, dass man über viele Themen redet. Tatsächlich ging es aber auch mal um die Tech-Konzerne, die sich geweigert haben, zu einem Ausschuss zu kommen, Rede und Antwort zu stehen. Und es war ein sehr großer Online-Verkaufsplattformanbieter, sage ich jetzt mal relativ neutral. Und denen wurden dann einfach die Zugangspässe entzogen. Sie wurden gewarnt. Es hieß es, wir wollen miteinander reden, wir wollen konstruktive Lösungen finden für Probleme. Und wenn es dann solchen Konzern nicht mal nötig hat, einem solchen Organ Rede und Antwort zu stehen und produktiv was für die Bürger zu entscheiden, es ist ja wirklich ein Privileg, da überhaupt so einen Zugang zu haben und das dann zu ignorieren, dann fand ich das sehr richtig und wichtig, dass man gesagt hat, dann nicht. Das fand ich sehr, sehr stark von der EU, einfach mal zu sagen, dann kommt ihr wieder auf uns zu, und das möchtet ihr mir entscheiden jetzt ohne euren Input. Das war wirklich mal ein starkes Statement, das weit vor dem Thema, wir machen jetzt Regeln und Gesetze stand, so einfach mal das Miteinander auch mal ein bisschen Dominanz gezeigt hat und sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt von einem einzelnen Tech-Konzern.
Ja, die EU ist, oder der Binnenmarkt der EU, so muss man sagen, ist der größte Binnenmarkt der Welt. Und tatsächlich haben wir die Macht und deswegen auch die Stärke, dann wirklich was zu erreichen und unsere eigenen Vorstellungen von dem Umsatz von Menschenrechten auch in der Digitalisierung zu verwirklichen. Jetzt, man kann über die Datenschutzgrundverordnung, ja, das ist immer so ein Bürokratiethema bei vielen Menschen. Und ich selber war Geschäftsführer am 25. Mai 2018, als sie eingeführt wurde. Ich weiß es genau, weil ich dafür verantwortlich war, dann, dass sie umgesetzt wurde. Und ich kenne das Chaos. Und ich kenne auch das Chaos, dass es in vielen anderen Bereichen stattgefunden hat. Aber die Datenschutzgrundverordnung ist auch der Grund, warum jetzt Facebook im letzten Jahr 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen soll, weil man endlich eine Rechtsgrundlage hat, um solche Sachen anzugehen. Und das ist, es ist immer eine Frage in der EU, wie macht man Sachen richtig, damit möglichst der Sinn und Zweck erfüllt wird bei möglichst wenig Bürokratie. Aber an und für sich ist die Datenschutzgrundverordnung extrem wichtig. Jetzt der zweite Punkt. Die EU bringt uns auch was im Hinblick auf die Zukunft. Ich nehme mal diesen AI-Act. Auch dort haben wir die Möglichkeit, unsere Vorstellungen von Menschenrechten und von einer Gesellschaft reinzubringen und haben es auch reingebracht. Zum Beispiel, dass die AI nicht bei wichtigen Themen alleine entscheiden darf. Ja? Oder mit welchen Daten und wie zu fragen ist. Und also das ist überhaupt nicht perfekt und es ist noch längst nicht optimal und sicher nicht ausgereift, aber es ist ein erster wichtiger Punkt zu sagen, wir verstehen künstliche Intelligenz in der Zukunft auf einem menschenzugewandten Weg und nicht wie beispielsweise in China, wo automatisch direkt irgendwie Leute, die bei Rot über die Ampel gehen, erfasst werden und dann das auf ein soziales Punktekonto eingezahlt wird und sich dann der Punktestand verändert und dann eventuell die Kinder nicht mehr studieren können und nicht mehr das, was sie möchten, weil der Social Score zu niedrig ist. Und das ist eine echte Gefahr. Da ist es gut, dass die EU da mit einer klaren Stimme sprechen kann.
Ja, und an der Stelle, was meine beiden Vorredner gerade genannt haben, glaube ich, sieht man auch sehr deutlich, wie der einzelne Bürger tatsächlich von der EU profitiert. Denn es ist total richtig, wenn Deutschland alleine diesen Weg gehen würde, würde es wahrscheinlich die großen Tech-Unternehmen relativ wenig interessieren. Aber hier gemeinsam als EU, auch unter Androhung, und das muss man halt auch sagen, wenn Leute sich nicht an Regeln halten, das kennt jeder von uns aus dem Kleinen, dann gibt's halt Bußgelder. Und die Bußgelder, die dann verhängt werden, sind natürlich etwas höher als das, was wir für falsches Parken bekommen. Und da sehe ich wieder einen großen Punkt, wo die Bürger einfach von der EU profitieren.
Vielen Dank für Ihre Aussagen zu den beiden letzten Themenpunkten Sicherheit und Frieden und die Digitalisierung. Wir machen damit einen Haken dran an unsere ersten 5 Themengebiete und schwenken eine halbe Stunde vor Ende unserer heutigen Lokalzeit nochmal in die musikalische Richtung. Matthias, magst du noch was dazu sagen?
Solitude is Bliss, Tame Impala, viel Spaß. Zurück bei Radio Free FM auf der 102,6 oder bei www.freefm.de. Tame Impala aus Australien, Solitude is Bliss, ein Kontinent, ein Land, wir sind aber in Europa, viele, viele Länder, ein Staatenbund, die EU. Und genau darum geht's heute, um die Europawahl 2024 mit 3 Gästen. Ann-Kathrin Müller von der CDU, Anja Hirschl von den Piraten, Steffen Reik von der SPD und weiter geht's, Eva.
Wir kommen zu unserem vorletzten, aber dennoch großen und wichtigen Themenblock. Dieser widmet sich der Demokratie in Europa. Die Europäische Union steht auf den Schultern der Demokratie und durch die Demokratie haben auch wir alle das Recht, am kommenden Sonntag mit unserer Stimme etwas zu bewirken, und zwar für ganz Europa. Interessant wird es dann aber natürlich, wenn es darum geht, wer ist möglicherweise nicht so ganz mehr demokratiefreundlich und wie sieht es mit dem Rechtsruck in der Europäischen Union aus? Unsere Frage daher, ja, eine Zusammenarbeit mit den Rechten, zum Beispiel die Fidesz, die RN, Fratelli d'Italia, stehen unsere Kandidaten, die hier im Studio sind, dafür oder eher dagegen und wie kommt man an denen vorbei? Der Würfel rollt. Herr Reik.
Ja, da gibt es ganz viel, was ich sagen möchte. Das eine ist, dass die EU eine der starken Stimmen, und es ist das, was die SPD möchte, in Zukunft für auch für Demokratie und Menschenrechte ist. Das Thema Demokratie ist besonders wichtig, weil wir Länder haben in der EU, die wegdriften von Demokratie. Und dort ist es ganz klar, dass wir dagegen arbeiten müssen und die bürgerlichen Kräfte vor Ort unterstützen müssen. Wenn ein Land die Gewaltenteilung aufheben will, und das wissen wir, eine Demokratie kann nicht funktionieren ohne Gewaltenteilung, dann darf die EU da nicht auch noch Gelder in die Länder zahlen, sondern da müssen Sanktionen folgen, und zwar schnell. Da war die bisherige Kommissionspräsidentin viel zu spät, da wurde vom EU-Parlament viel früher bemächtigt, Sanktionen zu verhängen. Wenn mehrere Länder betroffen sind, dann ist das Problem mit der Einstimmigkeit. Auch die sollten wir in ein Mehrheitsprinzip auch in schwierigen Themen wie der Außen- und Sicherheitspolitik umändern. Das ist auch eine klare Position von der SPD. Da hoffen wir, dass sich jetzt Momentum ergibt. Der Hintergrund ist da einfach, klar, wir könnten dann auch selber überstimmt werden, aber es ist ein gutes Zeichen von einem demokratischen Prozess, dass nicht ein Land irgendwie mit seiner Stimme alles blockieren kann, sondern und es sich im Endeffekt, ja, die Geschichte mit Orban kennen wir alle, wie er zum Kaffee geschickt wurde. Sowas darf in der EU nicht passieren. Wir dürfen an der Stelle nicht erpressbar sein. Das Zweite ist die Bedrohung durch Rechtsextreme oder durch Rechtspopulisten. Und die sehen wir bei der Sozialdemokratie mit großer Sorge. Wir haben eine ganz lange Geschichte in der Bekämpfung des Rechtsextremismus, über 160 Jahre. Und was wir aktuell sehen, ist, dass sich von der AfD, jetzt mag ich gar nicht mal so im Detail reingehen, weil ich glaube, da wissen wir alle, wie wir dazu stehen. Aber auch die anderen rechtsextremeren Kräfte, Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, die bilden eine Fraktion, eine eigene, die am rechten Rand des EU-Parlaments steht. Und dort hat die SPD in der Berliner Erklärung eine Zusammenarbeit oder eine Koalition mit dieser Fraktion ausgeschlossen. Diese Berliner Erklärung haben viele unterzeichnet, bei den Piraten weiß ich es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie die auch unterzeichnet haben. Die CDU hat sie nicht unterzeichnet. Die Ursula von der Leyen hat sich auf die Frage hin, ob sie sich auch mit den Stimmen von Marine Le Pen und Giorgia Meloni wählen lassen würde, hat sie ausweichend reagiert und ist nicht ausgeschlossen. Und das ist was, da verlangen wir ein klares Bekenntnis dazu, zu den demokratischen Strukturen und den demokratischen Parteien, die eben nicht die EU in der Stelle irgendwie verändern möchten, sei es hin zu einem ganz extremen Bund der Nationalstaaten, weil der dann tatsächlich die EU und die Ziele, für was sie steht, Frieden und Menschenrechte, unterminiert.
Ja, dann öffne ich die Frage für die nächsten Kandidaten. Frau Hirschel?
Ja, das gerade angesprochen hast. Ja, tatsächlich, wir haben schon seit längerem eine ganz klare Unvereinbarkeitserklärung basisdemokratisch abgeschlossen als Parteien. Wir sind klar gegen rechts, vor allem auch gegen die Blauen. Eine Zusammenarbeit wird es in der Form definitiv nicht geben. Und wenn ich jetzt gerade sehe, was da in Bezug auf die Brandmauer und CDU, CSU passiert, dann gruselt es mich tatsächlich, weil was sehen wir gerade in dieser Wahl, bei der Europawahl? Wir haben massiv Plakatzerstörung in einem Ausmaß, das es so bisher nie gab. Wir haben direkte Angriffe an Infoständen, sogar an kleinen Städten mussten wir das beobachten, dass wirklich auch regionale Vertreter, die für ein Lokalparlament antreten oder für einen Stadtrat, angegriffen werden tatsächlich. Sowas gab es vor ein paar Jahren in der Form eigentlich nicht. Und das ist wirklich erschreckend, wie die Aggressionen steigen. Wir wissen alle, was vor kurzem passiert ist. Überall gibt es Angriffe auf diejenigen, die sich oft auch in der Freizeit engagieren und wirklich auch Politik machen möchten. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach viel mehr gegenhalten. Und gerade auf europäischer Ebene, es gibt europafeindliche Parteien, die ganz klar sagen, dass sie die Demokratie, wie sie jetzt stattfindet, nicht gut findet, vielleicht langfristig sogar abschaffen möchten mit den Mitteln der Demokratie. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und diese Normalisierung dieser Aussagen, die teilweise stattfindet, auch durch permanente Plattformen für diese extremen Aussagen, führt dazu, dass es scheinbar so ist, als wäre das etwas Anschlussfähiges, etwas, worüber man einen Konsens haben könnte. Das ist einfach die falsche Gewichtung. Wenn einer aus zigtausend einfach solchen bösartigen rechten Müll verzapft, er aber gleichzeitig einer von zwei eingeladenen Gästen ist, ist es einfach eine falsche Balance. Das drückt dann aus, als gäbe es 50-50, als könnte man darüber diskutieren, ob das vielleicht in Ordnung ist. Und dem möchte ich wirklich ganz klar widersprechen. Das dürfen wir so nicht stehen lassen. Und immer, wenn solche Statements fallen, müssen wir gegenhalten als Demokraten. Denn Demokratie lebt nicht nur vom Mitmachen, Demokratie lebt auch davon, dass sie jeder Einzelne in jedem Moment verteidigt.
Ja, ich schließe mich da an und möchte einfach mit dem beginnen, was wir jetzt im Wahlkampf erlebt haben und was alle demokratischen Parteien erlebt haben, die Angriffe und Beleidigungen auf Personen, die sich ehrenamtlich für eine demokratische Partei einsetzen, genauso wie der Vandalismus an Wahlplakaten. Und ich glaube, das ist wirklich eine Aufgabe an jeden Einzelnen von uns, dass wir uns da positionieren und dass wir auch den Vandalismus, ich nehme jetzt mal den Vandalismus an Wahlplakaten, dass wir den nicht verharmlosen und den auch nicht lustig finden oder so, sondern dass wir uns da ganz klar positionieren. Ich möchte das jetzt ein bisschen nochmal darauf Bezug nehmen, was der Herr Reik gesagt hat bezüglich Frau von der Leyen. Jetzt könnte ich es mir einfach machen und sagen, Herr Reik, wenn die SPD für Frau von der Leyen stimmt, dann brauchen wir keine anderen Stimmen, aber das wäre zu einfach. Es ist ganz klar so, dass von der Leyen klargelegt hat, dass für sie wichtig ist, dass Kräfte pro Europa sind, pro Demokratie und pro Menschenrechte und uneingeschränkt an der Seite der Ukraine stehen. Und damit fallen schon ganz viele weg. Das muss man ganz klar sagen, ja. Und deshalb gibt es auch weiterhin keine Zusammenarbeit der CDU/CSU mit Rechtsextremen. Ganz klar. Wir haben da eine ganz klare Abgrenzung, weil wir stehen für die Gewaltenteilung, wir stehen für die Demokratie und wir stehen für die Einhaltung der Menschenrechte. Und damit sind verschiedene Kräfte einfach definitiv raus.
Dann wäre es ja aber eigentlich auch kein Problem, diese Kräfte so direkt zu benennen. Also ich, deswegen, Frau von der Leyen, an der Stelle ist vielleicht ein bisschen uneindeutig, ganz bewusst und ganz bewusst auch, dass sie diese Berliner Erklärung nicht unterzeichnen. Ist jetzt schwierig, die Position hier für sie zu vertreten, aber genau, das ist an der Stelle tatsächlich was, was ich und was die SPD nicht okay findet.
Das nehme ich so hin. Herr Reik, wir hatten schon mal das Thema und ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich bin nicht Frau von der Leyen. Sie sollten sich vielleicht an der Stelle direkt auch selber fragen. Aber also für mich als CDU-Mitglied und als Kandidatin der CDU ist ganz klar, wir grenzen uns da ganz klar ab. Vor allem gegenüber Parteien, die Europa feindlich sind. Also ich finde es schon ein bisschen, und das habe ich auch an einer anderen Stelle schon in der Diskussion gesagt, ich finde es auch ein bisschen abstrus, dass Parteien, die gegen die EU sind, gleichzeitig sich für die Europawahl aufstellen, weil das ist schon, also das finde ich ein bisschen verrückt. Es tut mir leid.
Danke soweit. Wirft aber auch eine interessante Frage auf, nämlich wenn es jetzt im Europaparlament demnächst ja noch schwieriger wird, Mehrheiten zu finden für gewisse Sachen. Mir wäre jetzt nichts von einer Brandmauer bekannt, zumindest, dass man darüber sprechen würde im EU-Parlament. Es gibt ja keine Koalition, man sucht Mehrheiten immer je nach Vorhaben. Wie verhindert man dann, dass bei gewissen Einzelvorhaben man dann doch mit, ich sag mal, Postfaschisten zusammenarbeitet oder will man das vielleicht dann sogar machen? Ist es vielleicht sogar egal bei einzelnen Vorhaben, ob eine Fratelli d'Italia da mit einem stimmt oder wie sieht es da aus? Was würden Sie sagen? Ist das Einzelvorhaben wichtiger und schaut man dann darüber hinweg? Man hat ja keine Koalition oder zieht man dann eine ganz klare rote Linie mit Postfaschisten, arbeiten wir nicht zusammen? Wie sieht es da aus? Wir würfeln nochmal. Frau Müller.
Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen Zusammenarbeiten und gegebenenfalls einem Abstimmungsergebnis. Also ich mache es jetzt an einem Beispiel, der jetzt einfach, das jetzt ganz in unserer Nähe ist. Jetzt stellen wir uns vor, wir stimmen in einem Kommunalparlament, machen wir einen Vorschlag für einen Spielplatz, der für Menschen mit Behinderung zugänglich ist. Dann ist das ein total toller Vorschlag und den stellen wir jetzt zum Beispiel als, jetzt mache ich es ganz wild, als Koalition zwischen SPD, Piraten und CDU und wir sind total überzeugt davon und jetzt stimmt ein AfDler dafür. Dann kann ich nicht sagen, ups, dann bin ich jetzt doch nicht mehr für den Vorschlag und ziehe den zurück. Das wäre für mich Quatsch. Aber im Vorhinein eine Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien, genauso wie mit linksextremen Parteien. Da haben wir unsere klare Linie und sagen, eine Zusammenarbeit wird es nicht geben. Aber ich kann nun mal schlechterdings jemand vorschreiben, wofür er stimmen soll und wofür nicht. Also ich finde, an der Stelle müssen wir es einfach ganz klar unterscheiden. Wenn jemand für meinen Vorschlag stimmt, von dem ich überzeugt bin, dann sage ich willkommen, ne? Aber nicht eine Zusammenarbeit und da ist unsere Linie sehr, sehr klar. Es gibt keine Zusammenarbeit.
Das finde ich sehr, sehr schön, das so klar auch wirklich zu hören. Und es ist ja auch tatsächlich so, Abstimmungen sind ja auch eine persönliche Sache. Es gibt keinen Koalitionszwang, zumindest wüsste ich bei uns das definitiv nicht. Jeder Abgeordnete ist frei in seinem Mandat und entscheidet aufgrund seiner Fakten und Wissenslage, was er möchte. Natürlich stimmt er sich mit seiner Group ab. Das sind ja keine Fraktionen, das sind ja große Gruppen. Aber letztlich, jeder einzelne Abgeordnete gibt seine Stimme ab, für die er gewählt wurde. Und wir Piraten waren immer dafür zu kommunizieren, weshalb man in welcher Abstimmung wofür stimmt. Dass wir sagen, wir haben nach Fakten und nicht nach Füli entschieden. Wir wollen, weil so und so sind wir dafür, weil so und so sind wir einfach dagegen. Das heißt, wir stimmen für uns ab, für unsere Grundwerte. Das bedeutet, dass wir uns nicht im indirekten Druck irgendwo von rechts oder sowas beugen oder ständig rüberschielen, was machen denn die? Denn das wäre natürlich auch eine indirekte Beeinflussung. Wenn ich sage, die stimmen dafür, dann darf ich doch nicht. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir stehen für uns selber, für unsere eigenen Werte, für unsere eigenen Ziele. Und sollte es mal der Fall sein, dass tatsächlich jemand aus dem Spektrum eine vernünftige Abstimmung macht, dann freue ich mich tatsächlich, dass die Abstimmung vielleicht sogar durchgeht. Aber es hat überhaupt gar nichts mit irgendeiner Zusammenarbeit zu tun. Nicht im Entferntesten.
Also ich finde, da müssen jetzt zwei ganz wichtige Punkte unterscheiden. Der eine Punkt ist, man bringt einen Antrag zum Beispiel in einem Gemeinderat ein oder auch im EU-Parlament, wo die Piraten und die SPD ja gut zusammenarbeiten, Anja Hirschel und ich, wir kandidieren ja auch wieder für den Ulmer Gemeinderat, auf Piraten- und auf SPD-Liste natürlich, aber in der Fraktion, dann sind die Listen trotzdem vereint. Wenn dort ein Antrag kommt, der eine demokratische Mehrheit hat und da würden sich Rechte anschließen, dann zieht man den Antrag natürlich nicht zurück, das ist Quatsch. Gefährlich wird es aber, und das ist der zweite Punkt, wenn zum Beispiel die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich wählen lässt. Und natürlich ist es richtig, wir haben keine Regierung im EU-Parlament, wir haben auch keinen Koalitionszwang oder Koalition, aber wir haben natürlich bei der Wahl der Kommissionspräsidentin jetzt eine Abstimmung zwischen Fraktionen gehabt, dass drei gemäßigte Fraktionen die zusammen wählen und die dann auch so eine gewisse Grundzusammenarbeit bilden. Wenn jetzt die Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident nur gewählt würde, weil zum Beispiel ein Viktor Orban mitstimmt, dann hat es eine ganz andere Dimension. Dann ist es wie, wenn ich einen Ministerpräsidenten in einem Bundesland habe, der nur aufgrund der Stimmen der AfD gewählt wird. Und dann ist es nicht mehr nur, wir vertreten unsere eigene Position und die stimmen mit, dann sind wir abhängig. Und da muss man klar trennen, das ist eine Zusammenarbeit, die nicht okay ist. Wenn mein Antrag nur durchgeht, weil Rechtsradikale mit dafür stimmen, dann sollte ich diesen Antrag nicht durchgehen lassen, sondern sollte ihn zurückziehen tatsächlich. Und genauso erwarte ich von Ursula von der Leyen, dass sie sich nicht mit den Stimmen von Orban ausschlaggebend wählen lässt. Wenn der dann mitstimmt oder nicht, soll er machen. Das ist mir dann auch egal. Aber sie darf sich an der Stelle nicht abhängig machen. Denn wie möchte sie in Zukunft Sanktionen verhängen beispielsweise oder dafür gerade stehen, wenn sie von diesen Stimmen abhängig ist? Das kann nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir da eine ganz klare demokratische Mehrheit. Und die zwei Fälle muss man unterscheiden. Und genau. Und wie gesagt, ich finde es deswegen sehr, sehr schade, aber auch bezeichnend, dass sie diese Grenze nicht vollziehen möchte, dass sie sich nicht abgrenzt von dieser Zusammenarbeit mit dieser rechten Fraktion, wo unter anderem Le Pen und Bilosa, aber auch die polnische Peace-Partei, die sind genauso mit drin. Also das sind die Leute, mit denen die Frau von der Leyen nicht ausschließt, sich zur Kommissionspräsidentin zu wählen zu lassen, wenn sie das Zünglein an der Waage sind. Und das ist nicht richtig. Oder ist nicht gut. So.
Es fällt mir schwer, den Block jetzt zu beenden.
Mir zugegebenermaßen auch, aber
Sie dürfen gerne noch einmal direkt darauf antworten, Frau Müller, wenn Sie den wollen.
Also ich finde es wirklich, wirklich nicht richtig dargestellt, weil sie hat ganz klar gesagt, was sie, für sie Voraussetzungen sind zu einer Zusammenarbeit. Und da fällt die Peace-Partei nach meinem Verständnis definitiv raus.
Aber nach ihrem eben auch. Das ist ja das, was sie nicht sagt.
Aber sie hat die Partei nicht genannt. Das ist richtig, ja. Aber sie hat klar genannt, sie hat praktisch das umgekehrt definiert. Sie hat klar genannt, was für sie Voraussetzungen sind. Aber ich glaube, wir sind an der Stelle unterschiedlicher Ansicht und wir lassen es so stehen.
Sie hat nicht ausgeschlossen, sich von dieser Fraktion wählen zu lassen.
Genau, das hat sie klar gesagt und das finde ich dann schade, weil es wäre wünschenswert, dass sie sagt, die fallen aus den Gründen XY für mich raus, Punkt. Dann wissen wir alle, woran wir sind.
Das Problem ist, dass wir Frau von der Leyen tatsächlich nicht eingeladen haben.
Ja.
Aber tatsächlich mal ein Punkt, wo wir so ein bisschen Richtung Streitig herkommen. Nichtsdestotrotz, mit Blick auf die Uhr und ein weiteres Thema, das wir noch bearbeiten wollen, sagen wir Danke zu diesem Blog und kümmern wir uns noch ein bisschen um den nächsten, nämlich, wir hatten ihn genannt, Reform der EU. Die EU ist reformbedürftig. Ja, kann man schon so sehen. Was man feststellen kann, jahrelang war die EU durch Erweiterungen und die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten geprägt. Da hat sich ja seit einigen Jahren gar nicht mehr so viel getan. Wie stehen denn Sie zur Integration, sagen wir mal, des Westbalkan-Staaten wie Bosnien-Herzegowina, Serbien. Würden Sie sagen, EU-Erweiterung auf den Westbalkan, ja, nein? Sinnvoll, nicht sinnvoll, dauert noch? Was sollten die Voraussetzungen sein? Wir würfeln nochmal. Und der Würfel fiel auf Frau Müller. Gerne beginnen.
Ja, danke schön. Also ich bin prinzipiell der Ansicht, dass wir als EU kein elitäres Kreischen sein sollten, wo wir dann sagen, bestimmte Staaten kommen nicht rein. Das heißt, wir müssen offen sein für eine weitere Erweiterung. Allerdings glaube ich, wir müssen als EU vorher unsere Hausaufgaben machen. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, eine Erweiterung kann erst dann stattfinden, wenn wir zum Beispiel das Thema Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft haben, meiner Ansicht nach. Also für mich ist das Einstimmigkeitsprinzip aus einer Zeit, wo die EU deutlich kleiner war, wo die Staaten auch tatsächlich näher beieinander lagen, auch von ihrer Ausrichtung her. Und das Einstimmigkeitsprinzip ist für mich nicht mehr zeitgemäß, auch nicht in Anbetracht der Größe der Europäischen Union. Deshalb würde ich sagen, erst die bestimmten Voraussetzungen verändern und dann gerne eine Erweiterung. Dafür bin ich sehr offen, weil ich glaube, diese Europäische Union steht ja für Wohlstand, für Sicherheit, für Freiheit. Und das müssen wir auch anderen Staaten ermöglichen, dass sie an dieser Europäischen Union teilhaben. Und ich glaube auch, dass es durchaus eine Bereicherung für die Europäische Union sein kann.
Tatsächlich freut mich das sehr, wenn Sie das auch so betonen, was eben der Vorteil der EU auch ist, aber auch eine Aufgabe darstellt. Denn letztlich können wir lange sagen, Verfahren sind offen und sind transparent für alle. Wir stehen auf Transparenz und es gibt gewisse Grundregeln. Aber die EU ist ja noch viel mehr als die Summe ihrer einzelnen Länder. Wir haben auch Grundwerte, die wir hier zu verteidigen haben. Die Grundwerte, auf der die EU aufgebaut sind. Dazu gehören auch die Menschenrechte. Oder, was mir besonders wichtig ist, die demokratischen Kräfte zu stärken, die freie Presse, damit nicht jemand, der dann diesen, sage ich mal, gesamten Weg durchlaufen hat, plötzlich zurückrollen kann und dann nationalistisch unterwegs sein kann und diese ganzen demokratischen Kräfte später unterdrücken kann. Und das würde der EU letztlich schaden. Das heißt, ja, die EU-Mitgliedschaft, der Gedanke baut einen gewissen Druck für die Länder auf, aber es ist auch ein Druck, den die EU selber spüren muss, um zu schauen, worauf können wir uns überhaupt insgesamt einigen? Wie können wir diesen Ländern helfen, auf ein, sage ich mal, Level zu kommen, dass sie die EU auch aushalten? Weil es ist auch wirtschaftlich gar nicht so einfach, sage ich mal, dem Druck der anderen Länder dann auch in diesem Binnenmarkt standhalten zu können. Wir möchten nicht, dass die neuen Mitglieder dann ausgebeutet werden. Das wäre ja auch nicht fair. Und diese Standards, sage ich mal, anzugleichen und auf dem Demokratieweg die Staaten zu begleiten, ist eine wundervolle Aufgabe.
Also mit Blick auf die Uhr versuche ich es ganz, ganz schnell zu machen. Also wir brauchen eine Erweiterung der EU, fände ich sehr toll, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Warum? Die EU bringt uns tatsächlich, und das finde ich der wichtigste Punkt an der ganzen EU, den Frieden. Wir hatten noch nie auf dem Gebiet der Europäischen Union über so einen langen Zeitraum Frieden. Das ist nicht selbstverständlich. Früher war Frankreich unser Erzfeind. Wir haben eine lange Historie in Ulm. Das Thema Frieden wird stärker und genauso das zweite Thema Wohlstand, wenn wir andere Länder mit dabei haben. Und dann profitieren wir alle. Gleichzeitig müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllt sein. Die Länder müssen möglichst frei von Korruption sein. Die müssen ähnliches Verständnis der Gewaltenteilung haben, ähnliches Verständnis im Rechtssystem. Die Beitrittskapitel, nennt man sie ja, der EU, sind umfangreich, aber sie sind wichtig. Und wir sollten die Länder unterstützen, dass sie so schnell wie möglich in die EU reinkommen, aber auch so schnell wie möglich diese Kapitel erfüllen. Und vor allem sollten wir uns auch um sie kümmern und sie nicht anderen Ländern überlassen, wie beispielsweise China, die mit viel weniger Geld viel mehr Tamtam machen und versuchen, die Länder irgendwie abzuhalten und für sich zu gewinnen. Da muss die EU an sich denken. Wir brauchen den Westbalkan drin, wir brauchen auch die Ukraine drin, wir brauchen auch Moldawien drin. Allerdings mit Erfüllung der Kapitel und große Unterstützung durch die EU. Und dann natürlich Einstimmigkeitsprinzip weg. Die Hausaufgaben muss die EU schon machen, das, was Frau Müller gesagt hat.
Okay. Ich schaue in drei recht sehr zufriedene Gesichter, wenn ich das so richtig lese. Wir haben uns in den letzten 2 Stunden in der Lokalzeit hier auf Radio Free FM durch diverse Themengebiete der kommenden Europawahl bewegt. Am kommenden Sonntag, am 9. Juni, ist die Europawahl. Wir haben mit 3 Kandidierenden und Parteivertretern hier geredet. Hinter den Mikros waren Anja Hirschel von den Piraten Ulm, Steffen Reik von der SPD Ulm und Ann-Kathrin Müller von der CDU Reutlingen. Moderierend mein Kollege Matthias Glas und ich. Und ich, damit jetzt natürlich der Aufruf, geht wählen nächsten Sonntag. Es ist wichtig, es ist für Europa, es ist für uns alle. Und damit schließe ich diese Diskussionsrunde ab. Bedanke mich sehr herzlich, dass Sie den Weg in den Büchsenstadel hier nach Ulm gefunden haben und an unserer Diskussionsrunde teilgenommen haben. Und damit rollen wir jetzt das Outro rein. Einen wunderschönen Sonntag noch. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.